Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Das machen wir aber nicht alleine heute. Wir haben nämlich einen Gast. Unser Gast hat tatsächlich als Kinderarzt praktiziert. Also richtig, Medizin studiert, im Krankenhaus gearbeitet. Hat nebenher während der ganzen Zeit Musik gemacht. Und hat sich, da musst du mich bestimmt nachher gleich korrigieren, vor 1 oder 2 Jahren dazu entschieden, seinen Fokus von dem Kinderarzt weg hin rein auf die Musikerkarriere zu legen. Er ist Produzent und er ist Rapper. Und das sehr erfolgreich. Als Produzent hat er eine Goldene und eine Platin-Auszeichnung schon bekommen. Und als Rapper diverse Alben, die wir, der Tim und ich, total gerne hören. Und die hier bei uns, seitdem der Kollege zugesagt hat, hier eigentlich in Heavy-Rotation noch laufen. Tim, wen haben wir denn heute zu Besuch?
Herzlich willkommen, Dexi.
Hallo, grüße euch.
Hallo, Dexi. Dexter.
Ihr könnt gerne Dexi sagen, das ist vollkommen cool.
Ja, wir müssen einmal Dexter sagen, weil die Leute, wenn sie Dexi suchen, das vielleicht ja nicht sofort auf einen finden. Deswegen, also, falls
ihr. Da kommen sie zu Dexi Midnight Runners, das ist dann nochmal was anderes.
Also nicht die Serie Dexter gucken, die ist ja wahrscheinlich auch immer so ein Gag, dass man darauf kommt als erstes.
Ja. Nicht mehr so oft, weil es, glaube ich, nicht mehr so populär ist gerade, aber es gab eine Zeit lang, da wurde ich sehr oft drauf angesprochen, ja.
Okay, ich lebe film- und serienmäßig irgendwie in der Vergangenheit, weil ich relativ wenig von sowas konsumiere. Deswegen, aber ich weiß, dass es das gibt und habe natürlich auch in der Vergangenheit bin ich da auch gelandet.
Bei der ich habe es auch noch nie gesehen. Also ich habe wirklich, habe das noch nie gesehen. Ich weiß zwar, um was es grob geht, irgend so ein Serienmörder. Aber ich habe kein Fernsehen. Das kam ja, glaube ich, mal zeitlang im Fernsehen. Da hätte man es, glaube ich, sehen können. Und bei den Streaming-Anbietern, die ich jetzt habe, da gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich habe auch noch nicht aktiv gesucht irgendwie. Fällt mir immer nie ein, dann das mal anzugucken. Aber ist auch egal. Meinen Namen gibt es schon, oder was heißt meinen Namen, aber ich heiße seit 1999 schon Dexter eigentlich, ja. Und da gab es die Serie noch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ja, nee.
Ich kann dem nicht widersprechen. Ich weiß es auch nicht genau.
Nee, ich glaube nicht. Das war erst ein paar Jahre später kam das.
Ja. Okay, super. Also erstmal schön, dass du da bist.
Ja, gerne.
Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal. Du machst Rap-Musik, du machst Hip-Hop-Musik. Beschreib mal für einen Menschen, der nicht unbedingt mit dem Hip-Hop-Kosmos so 100% vertraut ist, weil das werden viele unserer Hörer sein. Ich würde mal sagen, wir haben irgend so eine Klientel zwischen Ende 20 und Ende 50 irgendwie, die dem Whisky zu sagen, und das ist nicht unbedingt immer eine Hip-Hop-Klientel.
Ja.
Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht erklärst du mal so, was du für eine Art von Hip-Hop-Musik machst.
Okay, das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Aber also wenn ich mich jetzt mal so auf ein Wort vielleicht festlegen müsste, würde ich sagen, ich mache eher organischen Hip-Hop-Sound, würde ich jetzt das einfach bezeichnen. Also ich bin hauptsächlich Musikproduzent. Also ich habe zwar schon auch immer gerappt und aufgelegt als DJ und so weiter, aber das Produzentending ist so das Ding, worauf ich mich am meisten fokussiert habe oder wo ich meine Skills am meisten dran gefeilt habe, sage ich mal. Und ich komme halt aus einem sehr musikalischen Haushalt, wo viel, also mein Vater hört viel Jazz und Blues und Rock und so und hat eine riesige Plattensammlung, aus der ich dann halt auch, aus dessen Fundus ich halt auch viel rausgezogen habe. Also nicht nur als Kind natürlich viel gehört, aber auch dann später als Produzent viel gesampelt, also mir irgendwelche Stücke davon genommen und das in meine Beats eingebaut und so. Von daher bin ich so mein Werdegang sowieso schon sehr 60er, 70er, 80er. Es hat sich einfach in mein Hirn so reingebrannt. Vor allem halt organische Sachen wie Funk, Soul, Jazz, Rock, sage ich mal. So diese Sachen. So, das ist einfach irgendwie in meine DNA übergegangen. Und deswegen ist es auch immer in der Art Beats, die ich mache, ist das irgendwie halt mit drin. Und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, vom Sound her schon auch immer zeitgemäßen Hip-Hop-Sound mache, ist trotzdem, also auch wenn es mal irgendwie mehr so Richtung Trap-Musik oder so geht, dann ist trotzdem da irgendwie, für mich zumindest, ist da immer irgendwie eine gewisse Form von Jazz oder von von Wärme einfach da irgendwie mit drin. Also die ganzen Harmonien, das sind eigentlich größtenteils Jazzharmonien, auch wenn man sie nicht als solche sofort erkennt. Aber das würde ich jetzt halt mal sagen, das ist so der Mann, der Schirm, der sich so über alles spannt, ist eben, ja, eigentlich, man kann es fast schon sagen, Jazz. Ja, also irgendwie ist Jazz so das Ding, auch wenn man das halt vielleicht nicht auf den ersten Ton hören kann oder wenn man sich nicht tiefer damit befasst. Aber das ist so der Hip-Hop-Sound, für den ich, glaube ich, stehe. Vielleicht kann man es so sagen. Und wenn ich selber drüber rappe, dann ist es eher, also wenn man jetzt noch überlegt, was, also ich bin natürlich ich mache kein Gangster-Rap, weil ich kein Gangster bin. Ich bin Gangster of Love vielleicht ein bisschen. Aber nein, aber ich würde sagen, ich rap halt auch das, was mir im Alltag halt passiert oder vielmehr, was mir nicht passiert. Und über nichts Spezielles, nichts, wie soll ich sagen, nichts Tränentreibendes oder Tiefschürfendes oft, sodass ich, dass es halt so eine gewisse Leichtigkeit wahrscheinlich versprüht. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei den Leuten dann auch letztendlich ankommt, wenn man so ein bisschen hört, dass ich mich nicht so mega Bier ernst nehme, aber halt auch kein so LOL-Rap mache, also auch nicht so ins Lächerliche das Ganze, weil das ist auch was ich nicht, also ich möchte schon, dass meine Musik irgendwie ernst genommen wird, aber genau, was so textlich anbelangt, ist da eher easygoing angesagt, sage ich mal. Ja, also ich mehr so das. Mehr so als also ich verstehe meine Stimme oder mein Rap oft mehr nur als zusätzliche Spur oder als zusätzliches Instrument, was zu dem Beat noch dazu kommt, sozusagen. Also, dass man sich das auch anhören kann, ohne dass man jetzt auf die Texte so krass hören muss oder so, sondern dass es einfach so eins ist. So, das ist so mein Ziel zumindest, mit dem ich da dran gehe. Ja. Und so, jetzt habe ich es doch mit länger beschrieben, aber so ungefähr kann man das vielleicht beschreiben.
Tim, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, auch ja, zu deinen Texten, ich glaube, es ist genau das, dass du halt einfach über das, was irgendwie dir Tag für Tag irgendwie passiert, auch irgendwie Familie mit drin ist. Ich glaube, das finden halt die Leute auch geil irgendwie. Also ich finde es zumindest mega. Es hat trotzdem entspannt, es hat trotzdem irgendwie eine gewisse Coolness, die mitschwingt und nicht so eine ganz krasse Ernsthaftigkeit, aber wie du gesagt hast, auch nicht so ins Lächerliche ziehen oder irgendwas. Das ist, glaube ich, das Geile an der Sache. Also.
Ja, ich habe mich lange auch gefragt, als ich dann irgendwann wieder mehr angefangen habe zu rappen, also keine Ahnung, wann war das, so 2013, 14 oder so, wo ich wieder mehr gerappt habe, habe ich mir dann am Anfang gar nicht überlegt, was will ich eigentlich rappen? So, es war mir eigentlich auch egal. Es war mir auch dann egal, was die anderen gesagt haben. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Lust hatte. Und irgendwie hat sich dann dieser Stil, das hat sich dann so formiert, dann auch mit dem Haare Nice Socken Fly Album, da wusste ich dann schon irgendwie, ja gut, das ist irgendwie, daran kann ich anknüpfen, das ist jetzt einfach so mein Rap-Sound und das passt für mich, ja.
Ich habe einen Kumpel vor ein paar Wochen mal ein Album so empfohlen, so weitergeschickt.
Und dann welches ist aktuelle?
Das aktuelle ist Young Boomer, das Young Boomer habe ich dem geschickt und habe so runtergeschrieben, hier, lieber Christian, also so heißt der Kumpel, für dich entspannter, cooler Daddy-Rap. Und ich meine das nicht negativ, ne? Ja, das ist es irgendwie für mich, weil du dein Life mit deinen Kindern, du als Genussmensch, du als derjenige, der auch irgendwie dabei aber trotzdem noch Musik macht, fokussiert ist, seine Lebensschwerpunkte besetzt und so, das geht uns ja auch allen so. Ja. Und wenn du dann die Holiday-Hymne auf dem neuen Album, ist für mich total die Holiday-Hymne, ne? Wenn du die dann da sportest, ne? Da weiß ich genau, da wird jeder von den Daddys, die irgendwie kurz vorm Urlaub sind, die pumpen das laut im Auto, ne? Wenn die freuen sich auf zu Hause oder so, weißt du, das ist, also der Vibe ist auch einfach, wie du sagtest, entspannt, der ist cool, der ist trotzdem cool irgendwie,
ja,
sehr angenehm und da kann ich auch mit meiner Frau auf ein Konzert gehen, das ist auch was Schönes, ne? Das kann man bei Hip-Hop leider ja nicht immer so, aber das ist halt so, da weiß ich auch genau, da kann ich mit der auch entspannt hier in Konnewitz irgendwie in Leipzig mal weggehen, so ohne dass man da sich irgendwie unangenehm berührt fühlt und denkt, scheiße, warum habe ich die jetzt mitgenommen? Ne?
Das war ein Nee, das ist ja auch das ich merke das auch bei meinen Konzerten, ich meine, ist schon eine Weile her, dass ich ein Konzert gespielt habe, aber ich sag mal so, das echt auch mal eine relativ, für Hip-Hop-Konzert relativ hohe Frauenquote, aber auch eine sehr unterschiedliche Altersquote. Also da kommen echt wirklich Kids, die sonst vielleicht so eher so BHZ oder Jen Kalle oder so, so neuen Schöneberger Berlin-Rap hören. aber auch eben, da gibt es auch dann Mitte 40-Jährige oder so, die dann hinkommen und dann halt, die müssen halt alle klarkommen, dass dann halt Leute wie Juicy Gay und Retro Gott gleichzeitig auf einer Bühne irgendwie stattfinden können. Also neue Rapper und alte Rapper und Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt in Einklang bringt. Aber das ist auch, das macht mir halt total viel Spaß und ich finde es total cool, dass ich auch mein Publikum da drauf total einigen kann und sich dann auch auf die andere Musik einlassen können. Und da, ja, also ich merke das schon immer, dass die Stimmung da immer sehr, sehr gut ist und sehr harmonisch ist. Und obwohl der Altersunterschied, glaube ich, größer als bei vielen anderen Künstlern ist. Also die Altersspektrum ist einfach größer. Ja.
100%. Du hast mich jetzt schon so in die älteste Kategorie reingepackt, die du so hast. Ich würde sogar sagen, da gab es Leute, die waren nochmal 5 Jahre älter als ich.
Okay.
Mitte 40. Aber hast du völlig recht, ist mir auch aufgefallen. Also ich war ist jetzt nicht ein Konzert von dir gewesen, aber beim auf der Fettoni-Tour war ich und ist ja irgendwie auch deine Musik.
Ja, klar.
Und
ich würde sagen, 90% von Fettonis Musik ist auch meine Musik.
Passt. Genau. Deswegen, und war auch super, war ich mit meiner Frau da und tatsächlich, ne, da waren Kiddies. Also würde ich sagen, Kiddies.
Anton,
ne,
ist es auch
eben. Die durften gerade rein. Ne, die durften wirklich gerade rein. Und auf der anderen Seite hast du da halt so eine alten Säcke wie mich da noch am Tresen stehen gehabt. Ne? Von daher.
Ja, ja, und keiner sagt was dagegen. Also das finde ich halt cool. Keiner sagt so, was sind das für Junge? Sondern das ist halt das Coole so, finde ich.
Ja, genau. Beim Thema Whisky sind wir oft eher mit einer älteren Fraktion unterwegs. Das liegt natürlich einerseits daran, dass das eine hochprozentige Spirituose ist und andererseits daran, dass Whisky auch immer ein bisschen teurer ist als irgendwie der Alkopop oder das einfache Bier oder Wodka oder so. Nichtsdestotrotz, wir sollten mal so zum ersten Gläschen kommen, bevor wir weiter...
Ja. Ich habe mir das Gläschen von euch hier geschickt bekommen, das Schöne.
Genau, für unsere Hörer. Wir haben ja erzählt, dass der Tim hat ja in so einer Guerilla-Aktion mal einfach 10 Glencairn-Gläser von uns herstellen lassen mit unserem Logo drauf. Und
da dann habe ich jetzt ein seltenes
One out of
Glas.
10.
Ja, one of 10. Bis es kaputt geht. Es ist halt auch nur Glas. Ne?
Ja.
da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Das ist mit den Gläsern so eine Sache. Wir wollen starten mit dem Bona Heaven Untold Riches. Tim, zu der Flasche musst du ein bisschen was sagen, weil ich kenne die kaum.
Okay, gab es letztens mal eine ganz, ganz schöne Sache wieder von, ich glaube, Women's heißt der Abfüller. Und das sind im Endeffekt relativ viele Fässer. Ich glaube irgendwie knapp, weiß nicht, 20, 30 verschiedene Fässer, die da gewettet wurden im Alter. Also das älteste ist aus 1987, das jüngste 91, sodass wir irgendwie auf 28 Jahre kommen für den jüngsten Anteil, aber teilweise auch natürlich älter mit über 30 Jahren. Und da wurden 6.500 Flaschen abgefüllt aus im Endeffekt, ach hier steht sogar, 28 Hogsheads und 3 Sherry Butts. Ist auf jeden Fall ganz lecker, wurde irgendwie zumindest in der Whisky-Szene relativ gehypt und wir dachten, das ist ein ganz nicer Starter irgendwie, weil das einfach wirklich, wirklich ein schöner Gaumschmeichler ist.
Das heißt, wir dürfen jetzt schon mal probieren.
Ja, auf jeden.
Hast alles, was du möchtest.
Das ist immer das Witzige. Man denkt immer so irgendwie.
Da muss dann Go geben oder trinken.
Man muss sich dann irgendwie ewig lang hinsetzen. Nö, einfach. Was ich immer mache, ist irgendwie einfach mal reinschnüffeln und dann einfach mal probieren. Und vor allen Dingen, ich mache es meistens so irgendwie nicht auf den ersten, sondern eher auf den zweiten Schluck hören. Der erste ist meistens so ein bisschen überfordernd, weil das ja doch irgendwie knapp 50 Volumenprozente sind, die man da im Glas hat, beziehungsweise auf der Zunge. Und da muss ich natürlich der Gaumen erstmal dran gewöhnen.
Im realen Leben, ganz kurz, Dexi, bevor du was sagst, im realen Leben hätten wir das eine halbe, dreiviertel Stunde vorher eingegossen.
Ja.
Hätten das dann halt erstmal atmen lassen, weil das eben eine Minimum 28 Jahre alte Spirituose ist. Die braucht eigentlich ein bisschen Zeit, sich zu entfalten. Ist natürlich in so einem Tasting immer schwierig. Nichtsdestotrotz geht hier auch schon so eine Menge. Nur einfach auch für dich gesagt oder für unsere Hörer gesagt, wenn wir jetzt nicht so ein Line-Up von 3 Whiskys hätten, sondern einfach nur diesen einen am Abend, dann würde der wahrscheinlich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde im Glas liegen, ohne dass da irgendwas passieren würde.
Ich wollte noch was zu Whisky und Alter sagen. Ich glaube, also nicht zum Alter von Whisky, sondern zum Alter des Whisky-trinkenden Menschen.
Ja.
Habe ich irgendeinen Tweet gelesen, der hat so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Da hat irgendwie einer getweetet, natürlich eher ein Jüngerer, so versteht gar nicht, wie man Whisky trinken kann. Das ist doch total ekelhaft und brennt dir ja alles weg und bla und so. Ja. Und dann hat aber ein anderer Rapper auch, Blut heißt der, hat was gesagt und es liegt da, er hat gesagt, das schmeckt, wenn du älter bist, schmeckt es dir deswegen, weil dir dann schon Geschmacksnerven abgestorben sind. Deswegen kannst du es dann besser trinken und deswegen schmeckt es älteren Leuten. Und klar ist das natürlich ein bisschen funny gemeint, aber ich glaube, es hat schon auch so ein bisschen Wahrheit, weil, also zumindest kann ich nur von mir sprechen, in meiner Jugend hätte ich das auch nicht getrunken. Das wäre mir viel zu krass gewesen. Und aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt auch keine schweren Käsesorten geschmeckt oder scharf habe ich zwar schon immer gern gegessen, aber bei mir wird es immer schärfer auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das dann auch so die Sehnsucht nach intensiveren Geschmäckern, die kommt da irgendwie schon noch dazu und deswegen schmeckt es, glaube ich, tatsächlich älteren Leuten, die mehr Geschmackserfahrung jetzt wirklich im klassischen Sinne haben, die dann halt irgendwie auf der Suche sind nach mehr irgendwie, also wenn man halt so genussmäßig unterwegs ist. Also so ist, glaube ich, meine völlig subjektive Erklärung, warum das vielleicht älteren Leuten besser schmeckt und die damit mehr anfangen können.
Das ist ja auch bei Wein so. Irgendwie als junger Mensch trinkt man halt die extrem lieblichen Sachen, Liebfrauenmilch oder irgend so ein Kram. Und je älter man wird, desto trockener kann es eigentlich gar nicht werden. Ne? Das ist, halt, ist wirklich so. Ähnlich mit Kaffee. Ich habe früher als Jugendlicher kam ich nicht an Kaffee ran. Dann habe irgendwann mit, keine Ahnung, 20 oder so angefangen, Kaffee zu trinken ohne Ende, weil es dann auf einmal richtig geil war. Man sagt ja auch irgendwie, man soll alle, weiß nicht, 3-4 Jahre mal alle Sachen wieder probieren, weil sich dann so der Geschmack neu einstellt. Und auf jeden Fall auch, hätte ich früher niemals die Kohle gehabt, mir Whisky zu kaufen.
Ja, und du interessierst dich da auch nicht für so Sachen eigentlich.
Nee, also null.
Und das ist ja auch vollkommen okay. Und man braucht ja, jedes Lebensalter braucht ja irgendwas, um weiterzumachen, so nach dem Motto. Ich meine, als Jugendlicher ging es ja auch im Endeffekt nur darum, ich möchte möglichst ohne Hindernisse einen Vollrausch haben, ohne dass ich jetzt so viel Sachen trinken muss, die mir eigentlich gar nicht schmecken, so nach dem Motto. Und jetzt ist es, also zumindest bei mir ist es so, ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen richtig harten Vollrausch hatte. Es geht eher so darum, es ist wirklich so, eher der Genuss des Trinkens an sich ist viel mehr im Vordergrund als der Rausch. Und früher war der Rausch halt das Ziel und jetzt ist der Rausch für mich eher so unerwünschtes Nebenprodukt, wenn es dann eintritt.
Also ich trinke natürlich Alkohol auch wegen dem Alkohol. Ne, muss ich schon ehrlicherweise sagen, weil ich finde, dass gerade so dieses, so du trinkst so ein Bier und so bist so leicht sediert so
nach dem ersten.
Ne, dann hast du dann fällt so ein bisschen was so von einem ab und so. Das ist halt auch so, glaube ich, das liegt auch am Alkohol und nicht am Geschmack oder so.
Ja, ja.
Aber du hast völlig recht, dass das ist im mit 16, 17, da ist dann das Hansa-Pilz aus dem Aldi, also meine Jugend. Ne? Das war das Billigste, was man irgendwie kriegen konnte. Da hat eine Palette halt, keine Ahnung, ein paar Mark gekostet.
Ja.
Ist man mit seinen Jungs, hat sich dann so eine Palette geholt. Mit Mitte 20 als Student war es dann das billige Flaschenbier. Da ist man schon so ein bisschen aufgestiegen.
Ja.
Ne? Und dann irgendwann mit der Kohle, ne, verändert sich das dann natürlich ein Stück weit.
Klar.
Und dann eben diese Anpassung. Ich meine, ihr habt ja beide auch Kinder, ihr kennt das ja. Das darf ja alles nicht zu intensiv sein, mit ein paar Ausnahmen. Aber in der Regel wollen Kinder ja doch einen relativ easy Access haben zu ihrem Essen. Es muss irgendwie viel oft süß sein und irgendwie einfach gestrickt sein. Sonst sind zumindest meine Kinder in den meisten Fällen, wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen. Und das wird dann halt immer weniger und immer komplexer alles, ne, was man da so zu sich nehmen kann. Und Whisky ist faktisch eine der komplexesten Spirituosen, wenn nicht die komplexeste, die es so gibt. Die ist halt mit Minimum 40% auch relativ scharf. Ne? Also das ist relativ scharf, bestimmt schärfere, aber mit einem hohen Alkoholgehalt, was ja auch nicht jedermanns Sache ist und was auch nicht jedermann gewohnt ist. Das ist das Minimum, das gesetzlich vorgeschrieben. Ne? Da sind Tim und ich würden da sagen, geh mir weg mit den 40% Whiskys. Mhm. Und das ist eben sehr dicht. Ne? Das herauszufinden, für einen, was für eine Geschmäcker man da bekommt. Da braucht man halt auch einen trainierten Gaumen und dann am Ende ein bisschen Erfahrung damit. Und das macht dann halt auch Spaß, da sich so ein bisschen auf die Suche nach dem Drink zu begeben, der dann einen besonders interessiert.
Ich habe jetzt von Whisky an sich auch nicht so viel Ahnung. Ich habe zwar schon mal den einen oder anderen getrunken, aber ich bin noch nie so richtig in die Materie eingestiegen. Wir haben hier in Stuttgart eine ganz gute Bar, die nennt sich Die Bar. Wenn ihr mal jemals in Stuttgart sein solltet, da seid ihr, glaube ich, sehr gut aufgehoben, weil es ist eigentlich die Bar, die alle möglichen Whiskys haben und auch Tastings anbieten und die auch, und der Inhaber, der ist, also das sind einfach akkurate Jungs, würde ich jetzt mal sagen, und die machen das mit Leidenschaft seit, ich glaube, die Bar gibt es seit 30 Jahren oder noch länger. Da frage ich dann schon mal so, also ich lasse mir immer gerne empfehlen und wenn es mir schmeckt, schmeckt es mir, wenn nicht, dann nicht und so. Ich habe halt gemerkt, dass ich bin eher so der Artback-Typ tatsächlich. Also ich mag schon ganz gern, wenn es so richtig torfig und so richtig rauchig einfach schmeckt. So, das ist, da kann man, also von einem Artback, ich meine, da brauche ich sehr lange, um eine kleine Menge davon zu trinken, aber das macht mir einfach am meisten Spaß, so wenn es so richtig in das Rauchige reingeht. Und da weiß ich halt von Leuten, die ich kenne, denen ist das schon eine Spur zu viel, auch wenn die gerne Whisky trinken. Mhm. Aber denen ist so ein, was weiß ich, gibt es auch verschiedene Artback-Jahrgänge und so natürlich. Aber wenn es dann schon zu heftig wird, da sind die dann schon draußen so. Und da macht mir es am meisten Spaß irgendwie. Aber ich kann natürlich jetzt nicht viel davon trinken, aber für den Gaumen ist das für mich das Beste so irgendwie. So eine Art von Whisky.
Du hast ja auf deinem letzten Album da auch Bezug drauf genommen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gedacht haben, dass es mit dir ganz Sinn macht.
Ja, ich habe das mal in irgendeiner, ja.
Du hast eine Line, die heißt, ich sippe am Artback und dann Adlib, das ist ein Whisky.
ja, weil die meisten wahrscheinlich nicht wissen, was es ist. Denke ich mir, weiß ich nicht. Ihr wusstet es natürlich, aber ich glaube, die meisten wissen es, glaube ich, gar nicht.
Ja. Ich glaube, ja, das ist schon, hat schon einen relativ hohen Nerd-Faktor. Obwohl, Artback gibt es inzwischen auch in jedem gut sortierten Supermarkt, aber...
ja, ich habe gesehen, bei Rewe neulich gab es kleine, wirklich so kleine, wie im kleinen Feigling-Format irgendwie ein Artback. Und das dachte ich, okay, alles klar. Scheint vieles richtig gemacht zu haben, vielleicht auch. Kann man es auch so sehen.
Ja, du, die gehören einem großen Spirituosenkonzern oder einem Luxusgüterkonzern. Sag noch, ich krieg's nicht mal ganz. Louis Vuitton Moët Hennessy, richtig, Tim?
Ja.
Louis Vuitton Moët Hennessy. Da gehören die zu, also in dieses Konglomerat.
Oh. Ah, okay, wusste ich gar nicht.
Und die Distillerie oder das Management versucht auch den Laden so in diese Richtung zu schieben, immer mehr als Luxusgut. Mit auch ein paar, ich sag jetzt mal, Whiskys, die auch in den Supermärkten landen, aber immer auch mit Spezialabfüllungen, die dann halt entsprechend teuer sind, genau. Der Bunner Heaven, den wir hier im Glas haben, der ist auch von Islay. Also aus der gleichen Region. Mhm. Also Schottland ist so in Whisky-Regionen eingeteilt und Islay ist halt diese eine Insel, von der in der Regel rauchige Whiskys kommen. Es gibt aber mit Buchladdy und eben hier Bunner Heaven zwei Destillerien auf der Insel von den, Tim, korrigiere mich, sieben, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, 7 oder 8 Destillerien, die halt eben nicht rauchigen Whisky herstellen. Und das ist eben halt auch hier Bunner Heaven. Mhm. Und man sagt denen auch ein Stück weit, etwas maritimere Noten nach. Also nicht im Sinne von Rauch, aber so mit so einem Küstenflair, mit so einer gewissen Salzigkeit, Ruppigkeit.
Mineralisch.
Mineralisch, genau. Also halt nicht so diese ganz gediegenen Festland-Whiskys aus der Speyside, sondern eben halt schon was ein bisschen mehr Kraftintus hat.
Ja, aber es ist witzig, dass du auf Artback stehst. Das ist natürlich irgendwie, wenn man so klassisch Leute irgendwie befragt mit Whisky, wie bist du eingestiegen oder was trinkst du gerne, kommt halt relativ selten sowas mit Rauch. Viele sagen so, boah, geh mir weg. Aber es ist natürlich ein extremer Geschmack und ich glaube ein anderer Geschmack, der auf der Seite irgendwie dann total interessant ist. Und wenn man das so ab und zu mal wirklich genießt, dann hat das natürlich auch was. War auch für mich meine Einstiegsdroge so ein bisschen.
Ja, ich hatte, also ich war in schon ein paar Jahre her, war ich in Irland und da habe ich in Nordirland, oder was? Doch, in Nordirland, genau. Und da habe ich weiß nicht mehr, ob der Whisky von dort kam oder von wo der überhaupt herkam, aber da habe ich mal einfach so auf blind irgendeine Flasche mitgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Aber das war so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, ah, Whisky ist doch gar nicht so übel. Also ich habe einfach gedacht, über irgendwas Landestypisches oder, es war in Irland. Nee, in Kerry war das. Kerry ist in Irland, oder? Mhm. Wo Kerrygold die Butter herkommt. Glaube ich.
Das ist, glaube ich, Irland auf jeden Fall.
Das ist Irland, nicht Nordirland.
Nee, das ist Irland sein.
Ja, das ist schon, glaube ich, 10 Jahre. Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Und da habe ich die dann zu Hause aufgemacht und habe dann halt mal so ganz vorsichtig probiert und habe mir dann mir erstmal so vielleicht eingebildet, dass ich es mag. Oder ich dachte, ich bild mir das jetzt einfach so auf cool ein. So low-key, jetzt trinke ich Whisky. Im Endeffekt hat es mir dann schon geschmeckt. Und das ist schon so. Und dann irgendwann kam ich wieder so ein bisschen davon weg, weil ich dann irgendwie so mich dann voll so auf Wein fokussiert habe. Aber jetzt im letzten Jahr tatsächlich trinke ich wieder mehr Whisky ab und zu. Also jetzt gerade, wo der erste Lockdown so reingekickt hat und dann, wo man nicht so richtig wusste, was mache ich. Und am Anfang war es eher so, ja, irgendwie ist es ja jetzt erstmal alle zu Hause und es dauert ja nur einen Monat, lass uns halt mal alle schön das genießen und chillen, so gut es halt geht. Ja. Und danach kann ich wieder Konzerte spielen und der Sommer und alles wird cool. Diese Sache hat sich ja dann schnell aufgelöst auch und da muss man dann auch aufpassen, dass man auch nicht jeden Abend irgendwie anfängt, irgendwie auch nur aus Genuss irgendwas zu trinken. Mhm. Und da habe ich dann schon auch so aktiv dagegen gesteuert, sodass ich einfach gesagt habe, ey, jetzt wird hier einfach mal 2-3 Wochen nichts getrunken, so gar nichts einfach. Nur um zu gucken, dass man nicht aus Versehen irgendwo reinrutscht, wo man nicht reinrutschen will.
Ja.
Das ist mit Sicherheit sehr vernünftig. Tim, sag mal, was hast du in der Nase bei dem Bunner?
Boah.
Oh, sorry, ich wollte dich jetzt nicht.
Ich habe gar nicht aktiv geschnüffelt.
Ich kann auch, pass auf, dann lass mich mal anfangen. Lass mich mal. Also ich finde, man merkt, dass der aus 2 verschiedenen Fassarten kommt. Der Tim hat es ja vorhin gesagt, Hogsheads. Das sind amerikanische Weißeiche. Das ist ein Holz, was eher so für Vanillenoten steht, für Süße, für Honig. Und eben zarteren, weniger Tannine hat. Und Sherry Buds, das sind in der Regel europäische...
Kirschersche. Ah nee, Sherry, nicht Sherry Buds. Entschuldigung für den unqualifizierten Kommentar. Nee,
alles gut, Kirschersche klingt ja schon ganz gut. Sollte man mal auf so eine Flasche schreiben. Gemeint ist aber eben der spanische Sherry, der in europäischer Eiche, in der Regel französisch oder spanische Eiche, lagerte. Und dann kommt dann der Whisky rein zum Reifen, wenn der dann rausgeholt wird. Und diese beiden Fassarten haben wir, und das finde ich, merkt man hier drin auch. Wir haben aus diesem ex-amerikanischen Whisky, amerikanische Eichefässer, haben wir halt diese Honig, Vanille, eine Süße. Und aus den europäischen Fässern schmeckt man so ein bisschen so diese etwas intensiveren Holzaromen, eine leichte Dunkelfruchtigkeit und auch diese gewisse Pritzligkeit und so ein bisschen Schärfe, finde ich.
Ich habe Rhabarber.
Rhabarber.
Der hat so eine leichte vanillige Säure irgendwie.
Ich habe gestern noch ein Rhabarber-Aperitif getrunken. Aber den kriege ich jetzt da nicht mit zusammen.
Irgendwie so ein bisschen, also, ja. Aber ja, ich glaube, das ist ein Ding, mit dem muss man sich auch lange irgendwie hinsetzen.
Ja.
Und der braucht auf jeden Fall Zeit. Aber lecker ist er auf jeden Fall. Ich mag, dass er ordentlich Eiche hat. Ist ganz nice. Und die klassischen trotzdem dunklen Aromen irgendwie hinzukommen. Obwohl es irgendwie nur 3 Buds waren, aber die sind ja riesengroß beim Sherry. Nö, lecker. Dexi, also was sagst du?
Ich mag den auch.
Eher so nicht so.
Doch, ich mag den. Also was ich auch mag, dass er diese Schärfe ist, die finde ich so genau richtig irgendwie. Also die ist ich mag das nicht, wenn es im Hals zu krass brennt. Und der brennt eher für mich eher so vorne. Ja. Eher so im Mund und im Abgang ist er eigentlich ganz, ganz angenehm. Und ja, und auch dieses Holzige, so, das mag ich. Schmeckt mir gut. Professioneller kann ich dazu nicht antworten.
Ist alles gut. Was du beschreibst, ist so, dass man sagt, dass er hat Punch, ne? Also der hat Kraft. Das ist jetzt gar nicht so eine ganz brennende alkoholische Schärfe, wie man die jetzt von einem von einem überscharfen Drink hat, sondern der ist eigentlich jetzt für uns, für mich, relativ gesetzt, aber der hat halt noch Kraft, der ist jetzt nicht tot gealtert oder so, ne? Sondern der ist immer noch da. Und ja, wie Tim gerade sagte, normalerweise würde man so ein Ding erstmal relativ lange stehen lassen, atmen lassen, der würde seine Aromen nochmal ändern, der würde wahrscheinlich ein Stück weit komplexer werden mit der Zeit. Mhm. Du kannst ja dir, wenn du in deinem, hast du in deiner Flasche noch was drin oder ist die jetzt schon leer in deiner kleinen?
Ich habe jetzt alles in das Glas, das war okay. Natürlich ein bisschen dämlich, aber ich kann sie alles wieder gut zurückfüllen.
Ja, also. Ist auch nicht schlimm, ich wollte es nur sagen, das wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, man zum späteren Zeitpunkt kommt man dann nochmal drauf und probiert das nochmal in die Gegenrichtung und lässt das dann mal atmen, dann wirst du ein etwas anderes Geschmackserlebnis und Geruchserlebnis nochmal haben.
Das hätten wir dir natürlich vorher sagen können, dass die ganze Flasche ein bisschen viel wahrscheinlich
ist. Ich hab einfach nicht nachgedacht, ob es einfach eingeschüttet wird. Was kostet denn davon eine Flasche? Nur so ganz grob.
Gute Frage.
Ich weiß, dass wir was kostet eine Flasche Whisky, ist immer schwer zu beantworten. Man muss eigentlich zwei Antworten geben. Einmal die Antwort, was sie gekostet hat, als sie auf den Markt gekommen ist, oder was sozusagen der UVP war. Und der war, glaube ich, 160 Euro oder sowas.
Okay, doch, krass, okay.
Und dafür war er aber halt auch sofort ausverkauft. Innerhalb von wenigen Stunden, Tagen, nicht Wochen, Tagen.
Und wann wurde der verkauft? Der jetzt, dieser Van Heben?
Der ist noch nicht so alt. Ein Monat?
Ach, keine Ahnung, vor einem Monat oder so war das ja.
Genau. Ach krass, okay.
Das ist halt dann, diese erste Rutsche, die geht dann bei solchen Abfüllungen, hohes Alter, und da ist 160 Euro für 28 Jahre quasi ein Schnäppchen. Mhm. Das rutscht, geht dann relativ schnell durch. Und ich weiß nicht, Tim, ob du in die Base reinguckst, aber ich denke mal,
220. Der wird auf jeden Fall... 20.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, jenseits der 200 wird er bestimmt jetzt kosten.
Okay.
Also ist auch nichts, was man sich jetzt jeden Abend so...
Okay.
So eine halbe Flasche von weg tut, ne? Das ist halt.
Ja. Sollte man vielleicht eh nicht jeden Abend eine halbe Flasche Whisky
aufnehmen. Nein, du weißt, wie ich das meine, ne? Also ist halt kein Trinker-Whisky in dem Sinne, sondern das ist halt etwas, was man halt auch in kleineren Mengen ab und zu mal kostet. Also so eine Flasche, wenn ich die jetzt hier offen stehen habe, dann wird die auch ein, zwei Jahre alt, ne? Also bevor ich die dann leer habe. Das ist halt sowas, was man an passenden Abenden mal aufmacht oder wenn man, jetzt momentan ja nicht, aber wenn man mal einen Besuch hat, der das auch wertschätzt, gießt man sich mal eben so ein Gläschen ein. Auch leider lange her, aber...
Aber so geht's, das ist lustig, weil wenn jemand kommt und man weiß, okay, der oder die machen sich nicht so was aus Wein oder auch nicht so aus gutem Essen oder so, dann versuche ich auch, das den Leuten gar nicht so aufzuzwängen und denke so, ey, ich mag auch gerne einfach nur Fischstäbchen und das und trinkt dazu ein Bier, so wenn dann ist es cool, weil dann komme ich auch nicht so mit so Weinzeug an, so weil ich glaube, manche Leute, die wollen das dann auch gar nicht haben oder es wäre wie Perlen vor die Säule dann, wenn du da eine krasse Flasche Wein aufmachst und die juckt es gar nicht. So, sowas muss man immer mit Leuten machen, die das halt wertschätzen oder halt auch Lust drauf haben oder interessiert sind halt.
Ja, also allgemein Genussmenschen, glaube ich, sind da insgesamt irgendwie interessiert und da hat man ja relativ schnell ein Feeling für. Ja. Ich weiß nicht, ich war mit meinem Vater, meinem Bruder irgendwann mal unterwegs und wollte den dann auch so unbedingt mal hier, wir müssen mal mit mir Whisky trinken, müssen wir mit probieren. Und gebe ich meinem Vater irgendwie einen wirklich guten Whisky aus und der setzt sich hin und sagt so, riecht für mich nach Terpentin. Ist ja auch richtig so, ist ja auch in Ordnung. Aber
der roch vielleicht ja auch nach Terpentin, Tim. Vielleicht hat dein Vater eine gute Nase.
Ja. Touché. Aber Dexi, du bist ja eher, man merkt es ja in einigen Tracks auch immer wieder, so ein wiederkehrendes Thema ist auf jeden Fall der Wein. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Wie kamst du im Endeffekt dazu? Du hast ja auch irgendwie, ich glaube, letztens war das irgendwann, ein Online-Wein-Tasting gemacht. Oder mitgemacht beim Weingut Heidle.
Ja, genau.
Das hatte ich irgendwie nur gesehen. Über die Zeit einfach rausgefunden, Wein findest du geil oder?
Ja, ich glaube, es hat tatsächlich auch mit dem Moritz Heidle vom Weingut Heidle sehr viel zu tun, weil ich meine, vor ein paar Jahren habe ich halt irgendwann einfach gemerkt, ich mag einfach diese. Es hat angefangen mit diesen typischen schweren Rotweinen, die man irgendwann halt einfach lecker findet zum Essen und so. und auch so über den Schwiegervater, der sich mit Wein gut auskennt und dann halt auch dann mal tagsüber an so gewöhnlichen Osterfesten, sage ich mal, nicht so in Lockdown-Osterfesten, aber dann halt auch schon tagsüber mit so einer Flasche Wein ankam und dann auch leckeren Weißwein. Und so wurde ich dann so ein bisschen rangeführt halt über die Jahre, dass Wein halt was Gutes ist, was Leckeres ist. Und dann hat sich das halt irgendwie so, habe ich mich einfach mehr dafür interessiert, ohne dass ich jetzt zu krass in die Materie, wie wird er genau hergestellt, also eher so geschmacksorientiert mich, also ohne, wie soll ich sagen, ohne mich in das dahinter zu krass reinzufuchsen, sondern eher zu wissen, okay, von dem Weingut kommt das. Ich mag gerne, wenn der Riesling mineralisch, vanillig schmeckt und so, das ist so mein Weißweintyp und der Rotwein so und so. Habe ich mir halt so nach und nach gemerkt, so was mag ich. Und dann war ich sehr viel, so ausländische Weine waren dann für mich immer total wichtig. Und dann kam irgendwann der Moritz Heidle auf mich zu und meinte, der war Freestyle-Rapper früher oder ist er vielleicht immer noch. Und ich bin einmal durch Stuttgart gelaufen, nach Hause gelaufen nachts und bin an so einer Location vorbeigelaufen, wo gerade so ein Freestyle-Battle war. Das war nie so mein Ding, aber ich bin da halt, war mal nach Hause, ich bin da vorbei und da stand dieser Moritz Heidle plötzlich, ich kannte den da nicht, mit seiner Flasche Weißwein in der Hand, wo so in so getaggter Graffiti-Schrift so Ritzling drauf stand. Das war ja so sein erster eigener Weißwein, nachdem er das Weingut von seinem Vater übernommen hat. Und er hat da irgendwie mir die Flasche Wein so hingeschaut, ah, cool, dass du hier vorbeikommst, hier, gib dir mal meinen Wein und so. Und ich so, war erstmal so ein bisschen, okay, der ist ein bisschen fertig, aber ja, ich nehme die Flasche, alles cool. Und dachte am Anfang, das war jetzt ein bisschen schräg. Hab dann zu Hause ein paar Tage später die Flasche mal aufgemacht und dachte, oh, das ist aber ein leckerer Weißwein. Und irgendwie, da halt ein paar Kilometer außerhalb von Stuttgart ist das Weingut. Dann kam ich mit dem halt, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich kam mit dem wieder in Kontakt und so hat sich das daraus halt irgendwann so peu à peu so eine Freundschaft entwickelt, weil er dann auch viel auch so teilweise versucht hat, seine Weine in Stuttgarter Clubs auch unterzubringen und so weiter. Und wir dann selber Veranstaltungen gemacht haben und gesagt haben, hey, da bräuchte man noch einen Wein. Ey, ich habe diesen Typ kennengelernt vom Weingut Heidle, lass den doch mal fragen, ob der Lust hat, seinen Wein dort hinzustellen. Und das ist jetzt alles schon einige Jährchen her und es hat sich halt immer so weiter verfestigt und durch ihn habe ich sehr viel auch über Wein einfach gelernt und auch war dann oft auch im Weingut und er hat mir dann gezeigt, wie wird es da gemacht und die Trauben, warum sind die Trauben ganz besonders, weil die werden alle von Hand nur in kleinen Kisten geerntet und nicht in so riesen in diesen riesen Bottichen, sondern und die werden dann nicht gepumpt, sondern die werden dann von Hand ins erste Stockwerk getragen und dann dort weiterverarbeitet und so. Also diese feinen Unterschiede auch und das Weingebiet ist sehr groß und einfach so ein bisschen, die Materie hat mich dann schon echt interessiert und dann vor allem halt von jemandem näher gebracht, der eher so einfach mein Alter ist und der also auf den ersten Blick halt überhaupt nicht so aussieht, wenn jemand überhaupt so aussieht, als würde er Wein machen, aber da hätte ich es halt überhaupt nicht erwartet und genau. Und mittlerweile ist es so, dass wir dann zu meinem Album auch so eine Special Edition gemacht haben von Wein für so 100 Stück, haben wir so kleine Flaschen gemacht. Jetzt habe ich mein eigenes Weißburgunderfass dort im Weingut, weil die können das nicht so in den Verkauf geben, weil sie nur ein Fass haben und es lohnt sich nicht dafür extra irgendwie das aufzubereiten, dass sie es verkaufen. Dann haben sie gesagt, ich kann meine eigenen Etiketten machen, das ist mein Weißburgunder und nächstes Jahr darf ich den auch, wenn ich will, miternten und dann ist es noch mehr mein Wein und so. Und also über ihn bin ich sehr viel in die Materie eingestiegen und auch so vor allem auch wertzuschätzen, dass auch deutsche Weine sehr, sehr gut sind. Und das war am Anfang immer dieses, ich komme aus Baden-Württemberg, da gibt es halt das ist halt bekannt für seinen Trollinger Wein, das ist halt so ein süßer Rotwein, einfach eklig eigentlich, ja, und das ist jetzt nicht gerade der Exportschlager und so, und also die Leute können mit, richtige Weinkenner können mit dem Trollinger halt auch nichts so wirklich anfangen, und für mich war halt Baden-Württemberg immer so dieses, ah ja, der Alte schlotzt seinen Trollinger aus dem Ding und so, also und, genau, und der hat mir halt einfach gezeigt, dass es vor allem richtig gute Weißweine auch aus Deutschland und aus Deutschland sowieso, von der Mosel oder keine Ahnung, aber eben auch aus Baden-Württemberg kommt und er auch richtig gute Rotweine macht, so Lemberger, und die zwar jetzt nicht so schmecken wie jetzt so ein voller italienischer Rotwein, aber das ist auch das, wovon ich auch wieder so ein bisschen weg bin, sondern auch so ein bisschen komplexer, mineralischer und trotzdem voll. Fällt mir auch immer ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen. Aber jedenfalls hat er mich da total rangeführt. Und das hat mich halt immer begleitet, dass ich dann auch immer gern Wein getrunken habe, wenn ich irgendwo war. Und wenn man halt als Rapper mit seinen Getränken angibt oder was man so trinkt, dann war es halt bei mir immer der Wein. Und deswegen kam das halt so in diese Texte. Und dann kam halt auch dieser Song Vino, kam einfach zustande, und seit es den Song gibt, ist es irgendwie in Stein gemeißelt, dass ich ja der Weintrinker oder der Weinkenner bin.
Der weintrinkende Rapper.
Der weinkennende Trinker. Nee, also ich kenne mich nicht so mega gut aus, sage ich jetzt mal. Aber ich mag gern guten Wein, sagen wir mal so.
Ist auf jeden Fall eine tolle Hymne, und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Meine Frau ist Berufsschullehrerin, und zwar für Gastronomieberufe. Also Hotelfachleute, Restaurantfachleute etc. Und die haben auch eine Weinprüfung. Also die IHK nimmt dann ja so die Prüfung ab, wenn die am Ende ihrer Lehrzeit sind, in diesem dualen System. Und sie hat für ihre Weinklassen oder für ihren Unterricht, wo es dann ums Thema Wein geht, ist dein Track immer der Opener für die Stunde.
Echt?
Ja. Krass. Also das quasi über Umwege, über meine Frau dann Zugang in den Schulkanon gefunden.
Das ist witzig, weil Moritz Heidle, der sagt immer, da stimmt was nicht. In meiner Aufzählung sind alles Rebsorten, aber dann sage ich Châteauneuf-du-Pape, und das ist ja keine Rebsorte, sondern das war mir schon bewusst, aber es musste wegen dem Reim, musste das so sein. Und ich habe gesagt, Moritz, hör mal auf, das genau zu analysieren jetzt. Es ist nur ein Song und die meisten Leute wissen das doch eh nicht, und darum geht es auch nicht. Aber er wirft mir das immer vor, dass das ein Fehler ist, was ich da gemacht habe.
Das ist das eine, was sozusagen da was meine Frau bei den Schülern noch hinterfragt. Und das zweite ist, warum sie mit dieser Aufzählung durch die Prüfung fallen würden. Ach, und das ist aber was nichts Negatives, sondern es ist halt einfach so, dass du bei der IHK-Prüfung auch Deutsche nennen musst. Du hast ja Franzosen und Italiener da drin, glaube ich.
Ja, genau. Und du musst dann nur die deutsche Rebsortenbezeichnung wahrscheinlich nennen. Also
du musst auch Deutsche. Du musst dann irgendwie, was weiß ich, 8 Rebsorten nennen, und dann müssen 3 Deutsche, 3 Italiener, ein Franzose. Irgendwie so gibt es dann so eine Aufzählung, die du haben musst. Ja. Und weil du keine Deutschen drin hast, wärst du mit der Aufzählung halt auch nicht durchgekommen.
Ah, okay.
Aber trotzdem, das ist ein cooler Opener. Das sind ja alles so junge Menschen, ne, die irgendwie gerade mit ihrer Schule fertig sind, dann in so eine Ausbildung einsteigen. Und wenn die dann so ein bisschen Hip-Hop auf die Ohren kriegen zum Unterrichtsbeginn, das ist ja auch nicht so das Schlechteste.
Das ist aber total witzig, weil also wenn ich so bei Instagram oder so gucke, da gibt es echt mittlerweile sau viele Weingüter, die mir folgen. Und da gucke ich immer gleich so, Weingut so und so folgt jetzt oder aus Österreich oder keine Ahnung, und okay, krass, und dann gehe ich da drauf und dann hier auch hier das Weingut Egon Müller da, dieses krasse Weingut da von der Mosel, von diesem Schatzhofberg, und da hat mir dann auch so ein Wein, ich weiß nicht, was war auch so ein Student halt, der man kann das ja auch studieren, und der hat mir dann zum Konzert in Trier hat er mir dann so eine Flasche von diesem Egon Müller da mitgebracht und so. Also voll viele Leute bringen mir dann auch zu Konzerten und so Wein von ihren Weingütern oder von bekannteren Weingütern, die sie wiederum kennen. Und das sind halt total geile Geschenke, die einem halt so die Zuhörer machen können, weil mit denen kann man halt auch wirklich voll was anfangen. Und da freue ich mich jedes Mal total drüber, wenn mir Leute sowas dann schenken. So, das macht mir echt richtig Spaß. Also es ist besser, als wenn mir jemand sein Demo-Tape schenkt oder oder sowas. Soll mir lieber sein Demo-Wein schenken, denn dann bin ich damit. Geil.
Demo-Wein ist gut.
Hast du guten Wein auf dem Rider stehen?
Nee. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, aber ich fühle mich immer unangenehm berührt, so einen Rider zu schreiben und da drauf so krasse Sachen, die man unbedingt, also was heißt so krasse Sachen, aber klar soll sich der Künstler Backstage irgendwie wohlfühlen, aber ich kenne es ja, da schreiben die Leute dann das und am Ende bleibt die Hälfte im Backstage liegen und das ist dann einfach so, keine Ahnung. Und bei uns ist so, ich fahre vor der Tour, fahre ich zum Weingut Heidle, nehme mir, wir nehmen uns dann einfach ein paar Kisten von Wein mit und dann haben wir da den Wein, also das passt schon so. Ja. Das muss nicht auf den Rider geschrieben werden, weil, ja, keine Ahnung. Ich finde das immer ein bisschen übertrieben.
Ja, verstehe ich absolut. Aber hätte ja sein können, wäre so ein nices Gimmick gewesen. So ein nicer Wein wäre nett oder so, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall, wo wir gerade beim Thema Wein sind, noch einen zweiten Whisky, der ja zugesandt. Und zwar steht auf dem drauf Glen Allachy, 9 Jahre. Und der ist in der Tat, wo wir gerade beim Thema sind, aus einem Riesling-Fass. Mhm. Das heißt, Whisky muss ja immer mindestens 3 Jahre lang in einem Eichenfass liegen. Und es reifen ja auch andere Sachen im Eichenfass. Weine, Starkweine, keine Ahnung. Ja. Andere Whiskys. Und in dem Fall war da vorher ein Riesling drin. Und wir dachten eben, dass wir das da so ein bisschen zusammenbringen können. Die zwei Welten irgendwie. Und cool. Probieren das mal. Der ist relativ heavy, glaube ich, mit 55,1 Volumenprozenten. Wir schauen einfach mal, würde ich sagen.
Ja. Jetzt mache ich nicht denselben Fehler und schütte gleich die ganze Flasche in das Glas, sondern nicht.
Sehr, sehr gut. Ich sage noch mal ganz kurz, die Eckdaten hattest du ja schon genannt, Tim. Distilled Juni 2008, gebottelt August 2017. Wood Type ist hier die Kategorie, die noch auf der Flasche steht. Und hier steht Reisling-Finish. Das liegt aber daran, dass diese Meadowside-Blending, dieser Abfüller, der hat irgendwie Probleme mit dem Wort Riesling. Der hat nämlich auch einen fetter Kern im Riesling-Fass mal rausgebracht, also einen anderen Whisky, auch aus dem Riesling-Fass, und hat auch Reisling geschrieben. Ich weiß nicht, warum. Im Englischen heißt das auch Riesling. Mhm. Es ist tatsächlich hier der Riesling gemeint. 336 Flaschen sind aus diesem Riesling-Fass rausgekommen. Es steht leider nicht, was für ein Riesling das ist. Also wo der herkommt, etc. in der Region, sondern es ist einfach nur die Rebsorte genannt. 7 Monate lag der in diesem Riesling-Fass. So viel vielleicht nochmal zu den Daten. Ach so, und vielleicht noch, der Abfüller ist Meadowside Blending, so heißt die Firma. The Malt Man ist die Serie, unter der das rauskommt. Also für dich, Dexi, es gibt ja einmal Destillerien selber, die ihre Sachen rausbringen. Mhm. Und dann verkaufen die aber auch Fässer an Broker, einfach so auf dem freien Markt. Und da können die Leute halt mitmachen, was sie wollen. Da können sie Blends draus machen. Oder sie füllen das halt dann selber irgendwie ab. So wie du halt quasi dein Weinfass gekauft hast und das vielleicht dann irgendwie in Flaschen abfüllst. So ist diese Firma, Meadowside Blending, kauft halt Fässer von Destillerien. Und da gibt es dann, das ist so eine Serie, und da gibt es dann verschiedenste Whiskys, verschiedenste Destillerien mit verschiedenen Altersangaben, immer wieder als in dem Fall hier eine Einzelfassabfüllung. Mhm. Ja, das ist hier so das Besondere. Wenn du einen Standard-Whisky kaufst, dann ist der immer ein Watting aus ganz, ganz vielen Fässern, weil die Destillerien selber wollen die Geschmäcker ihrer Abfüllung so ein bisschen vereinheitlichen. Das heißt, sie packen 30, 40, 50 Fässer zusammen.
Ja.
Und die unabhängigen Abfüller, die machen entweder so kleinere Wettings mit ein paar Fässern oder eben halt Single Casks, heißt das beim Whisky, Einzelfassabfüllung. Und das hier ist so eins. Die sind in der Regel eigenwilliger, weil man eben nicht verschiedene Fässer hat, die das ausnivellieren, sondern das ist dann halt in der Regel immer etwas eigenwilligeres, individuelleres.
Ich hatte erst ein bisschen Angst vor dem, aber der ist, obwohl der relativ viel Punch hat, relativ süffig, weil der ganz schön süßlich auch ist, im Mund. Gut, so.
Wieso hattest du Angst vor dem?
Weil es gibt so eine nerdige Internetseite, die heißt Whisky Base, und da verfassen Leute Verkostungsnotizen. Und da waren manche dabei, dass er schon kräftig ist und bisschen viel Würze auch hat. Finde ich aber irgendwie gerade angenehm. Und
die Zunge ist auf jeden Fall länger taub.
Ja, das ist halt wirklich, du hast ja jetzt nochmal knapp 6-7 Volumenprozente mehr. Und der ist jünger, das heißt auch diese ganzen Aromen sind noch kräftiger. Es geht ja erst dann mit der Zeit im Fass, bügelt sich das ja quasi so ein bisschen glatt. Der hat auf jeden Fall noch ordentlich Punch. Ja. Und es ist witzig, natürlich, die Zunge ist taub, ne? Also dieser hohe Alkoholgehalt. Deswegen sagte ich vorhin so immer so irgendwie auf den zweiten Schluck schmecken. Der ja. erste ist wirklich oft so ein bisschen überfordernd, sage ich mal. Und dann halt auch so diese kleinen Schlucke. Und deswegen hatten wir das vorher gesagt, so man kann ruhig mal so mit einem Teelöffel, einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel Wasser mit dran machen. Dann Alkohol bindet halt den Geschmack. Das hast du beim Wein nicht so, weil da ja. ist ja der Alkoholgehalt viel niedriger. Aber bei diesen hohen Volumenprozenten kannst du einfach mal ein Löffelchen nehmen oder so, ein bisschen Wasser dran und dann macht der nochmal auf, weil der Alkohol, wie gesagt, bindet den Geschmack und die Aromen im Endeffekt. Und wenn du ein bisschen Wasser dran machst, dann werden die freigesetzt, dann wird er ein bisschen zugänglicher einfach.
Okay, musst du aufpassen, nicht zu viel, dann machst du den kaputt. Ne? Also ja. ein paar Tropfen, halben Teelöffel. Also
schöne ja, Wissenschaft.
Ja, wenn du mit der Wasserflasche da reingehst, ne, dann hast
nein,
du...
Nein, ich habe jetzt einen halben Teelöffel habe ich jetzt da.
Ja, das ist schon ganz gut. Dann entspannt er sich oft noch mal ein bisschen. Also ich finde, der hat einen total weinigen Antritt, kann das sein? Von der Nase her, ich finde, der riecht irgendwie auch weinig.
Mhm.
So eine muffige Weinnote hat er irgendwie.
So eine korkige.
Ja, korkig vielleicht nicht, aber so ein bisschen Kellermuff irgendwie so. So feuchter Keller oder so. Ein bisschen traubig. Vielleicht ganz kurz zur Distillerie. Glenallachie, hat der Tim ja vorhin schon gesagt, das ist eine relativ junge Distillerie. Die ist irgendwie Mitte, Ende der 60er gegründet worden und war eigentlich all die Jahre ein reiner Industriebetrieb für die Blendindustrie. Also die haben halt einfach nur Fässer produziert und haben selber gar keine eigene Abfüllung gehabt. Ja, also die haben als Destillerie gar nichts rausgebracht, sondern nur Fässer verkauft und die sind dann in einem Johnny Walker oder einem Chivas Regal oder sonst wo gelandet am Ende oder wurden seltenerweise dann auch so abgefüllt. Und vor ein paar Jahren, die wurden mehrfach hin und her verkauft, diese Destillerie, zwischen verschiedenen Konzernen. Und ich glaube, vor 3 Jahren oder so hat Billy Walker, ein sehr berühmter Mann aus der schottischen Whisky-Industrie, hat die Destillerie gekauft und krempelt jetzt gerade komplett um und bringt eigene, hat eine eigene Linie rausgebracht, viele Einzelfässer rausgebracht, etc., um dieser Destillerie als Originalabfüllung wieder mal Glanz zu verschaffen quasi. Ja? Also das vielleicht nur noch zur Info zu Glenallachie, ist ein Speyside-Whisky, steht eigentlich eher für die etwas gediegenere, entspanntigere, fruchtigere Variante von schottischem Whisky.
Ja, wir haben ja uns irgendwie so die Frage überlegt, warum, ich weiß gar nicht, hatten wir die schon gestellt, haben wir glaube ich noch nicht, warum taugt Whisky in der Regel nicht oder oft nicht zum, weiß nicht, so Kultobjekt im Hip-Hop? Aber manchmal, wenn ich uns selber zuhöre, weiß ich warum. ich glaube, das ist wirklich, wir hatten es ja vorhin schon so kurz, ne, das erste mit dem Alter. Ich weiß nicht, ob so als in den Vereinigten Staaten ist es ja oft so Cognac irgendwie, womit man sich rüstet. Ich habe im deutschen Hip-Hop irgendwie sowas noch nicht wirklich gehört. Also da fällt irgendwie manchmal irgendwie so ein Champagner-Name irgendwie, dann aber meistens falsch ausgesprochen. sonst eigentlich so eine Spirituose gibt es im deutschen Hip-Hop gar nicht, womit man sich so irgendwie so brüstet, würde ich sagen.
Nee, im US-Rap ist es halt der Hennessy, ja, das ist ja ein Cognac.
Ja.
Da gibt es ja auch Stani und Guten, glaube ich, von Hennessy selbst. Soweit ich weiß.
Ja.
Da gibt es ja diesen Hennessy XO oder so, glaube ich, der, glaube ich, nicht schlecht ist. Aber ja, ey, muss ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, warum keine Spirituosen gehypt werden. Ich meine, ich glaube, es wird schon, wird oft angesprochen, aber eher so im negativen Kontext, so, ja, mir geht's schlecht, also ich trinke eine Flasche Wodka oder, also eher so, das Hochprozentige wird dann eher so genommen, um sich zu betäuben, anstatt dass man damit Genuss vielleicht verbindet, so eher. Also zumindest in dem Kontext. Aber ich glaube, es hat schon auch was. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Wenn du sagst, wenn man sich selbst zuhört oder uns oder euch zuhört, dann ist natürlich schon der Nerd-Faktor ist schon nochmal eine Spur krasser. Und ich glaube, wenn man, da muss man muss wirklich sehr im Thema drin sein, um da eine Verbindung herstellen zu können, glaube ich, als Hörer. Und wenn ich das jetzt, wie ich halt so in so einer in so einem Adlib fallen lasse, Artback, und dann noch erkläre, dass es halt ein Whisky ist. So kann man es vielleicht verpacken. Ja. Aber ich glaube, alles andere wäre, ich glaube, es gibt bestimmt ein paar, die würden das feiern, aber also, dass es flächendeckend einen Einzug hat, weiß ich nicht. Aber es, ich meine, das Spektrum von Hip-Hop ist ja eh mittlerweile, also es ist ja so, es wird ja immer größer. Ja, es gibt ja nach wie vor den ganzen Oldschool-Rap, Mitte 90er-Rap, dann gibt's Trap, das, elektronisch, also das Spektrum, also die alten Leute bleiben ja meist dabei irgendwie. Also klar, ein paar sagen, ich kann mit dem neuen Zeug nichts mehr anfangen, aber viele bleiben ja doch dabei und machen ihre Musik weiter, und die Neuen machen die neue Musik, und das Spektrum wird immer größer, und sicherlich gibt es da vielleicht irgendwann auch so eine Sparte, die dann auf den spirituosen Rap sich spezialisieren wird.
Also es gibt ja was, ne? Also ich habe ja ein bisschen gegoogelt in Vorbereitung auf unseren Gast und unsere Sendung. Also bei den Amis, liest sich wie so die Top Verdiener der letzten 15 Jahre oder sowas, ne? Okay. Also Jay-Z, Cognac und Champagner, Snoop macht Kakacha, keine Ahnung warum. Also P. Diddy macht Wodka und Tequila. Ludacris hat einen eigenen Cognac-Brand, also der hat sich den quasi ins Leben gerufen, der gehört dem. Big Boy von Outkast ist Crown Royal, das ist kanadischer Whisky. Pitbull ist Wodka, Exhibit macht Tequila, Nas ist für Hennessy aktiv. Und Drake hat auch einen eigenen Bourbon auf den Markt gebracht. Virginia Black heißt der. Liest sich aber von den Eckdaten nicht gut. Die ist so eine goldene Protzflasche.
Ja, ja.
Wenn du aber guckst, es ist halt ein Blend. Es hat wenig Prozente und es steht nicht drauf, wo es herkommt. Ne? Also
Ich weiß zufällig von E40, dieser West Coast Rapper. Mhm. Der hat auch so ein Getränk auf dem Markt. Ich weiß es nur, weil ich mit dem auf Twitter folge. Und das ist ganz schlimm. Das ist so... Das ist so wie so Behrensen-mäßig, glaube ich. So ganz süße Plörre. Und das hat so einen ganz schlimmen Namen, aber er hat, ich muss mal hier eben nebenher suchen, aber er hat das selber ins Leben gerufen und promotet das halt immer. Und das ist halt so ganz Premium-Zeug und so, ja. Und das ist halt so eine blaue Plörre, eine grüne Plörre und eine pinke Plörre, so Alkohol-Limo, halt irgendwas ganz Schlimmes, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Es hat auch so einen ganz schlimmen Namen.
Slurricane.
Ja, genau, Slurricane. Das hört sich schon an, so wie so Slush-Puppy mit Alkohol irgendwie.
Slurricane Hurricane heißt das Zeug.
Aber ich hab's gerade gegoogelt. Ach ja, geil, ja. Hast du Bilder dazu auch?
Nee, es ist irgendwie so, aber so Gift, ganz so knalliges Orange oder sowas.
Orange auf jeden Fall. Und
aber
Blau.
Das Geile ist, das Label ist halt komplett nachgemacht von Dom Perignon.
Ja, genau.
Also vom Design her, ist ganz witzig. Okay.
Boah, das ist schon, klingt schon nach brutaler Geldschneiderei.
Aber das, Olli, was du gerade vorgelesen hast, ist ja wirklich so, da ist, glaube ich, der Ansatz, wirklich Geld verdienen dahinter.
Ja, genau. Der hatte, glaube ich, keinen Anspruch da jetzt irgendwie. Weiß ich auch nicht. Also
Jay-Z hat ja einen Anspruch dahinter. Und das ist ja eine politische Kiste gewesen. Und zwar war es ja so, dass der, ich weiß nicht, ob es Cristal oder Dom Perignon war, der hat ja eine Marke immer so hochgehalten und gehypt. Und dann irgendwann in Frankreich der Besitzer, ich weiß nicht, ob es Dom Perignon oder Cristal war, deswegen, dass ich nichts Falsches sage, aber einer dieser beiden Champagnergüter war es. Und da hat der Besitzer gesagt, er hat keinen Bock auf diese ganzen Gangstertypen, die seinen Champagner trinken.
Ja.
Also war so auch so leicht rassistischer Unterton mit drin.
Ja.
Und dass diese Emporkömmlinge halt, ne, er möchte eigentlich lieber, dass die gut betuchten Adeligen und Franzosen und so weiterhin sein Zeug trinken und nicht eben die amerikanischen Rapper. Und da war der Jay-Z so sauer, da hat er halt so ein Champagner gut gekauft.
Ne? Auch gut, wenn man das kann.
Ja. Armand de Brignac heißt das Ding. Und das hat er sich halt gekauft und das sagt er so hier, hat zum Boykott aufgerufen gegenüber diesem Champagnergut, okay, was da diese Message rausgegeben hatte, und hat dann parallel sich ein eigenes Ding an Land gezogen. Aber ich habe natürlich recht. Ich glaube auch, dass es zu 99% da um Kohle geht. Und die Idee, man kann mit seinem Namen dann auch was nach vorne tragen. Und ob jetzt jemand hier in Deutschland Pizza verkauft mit seinem Namen, sage ich mir auch gegönnt, wenn das erfolgreich ist. Ne? Oder was anderes ist, spielt das vielleicht am Ende gar nicht so die große Rolle. Wobei, da habe ich auch nachgeguckt, nach deutschen Beispielen. Und ich weiß, dass Bowser auf Bierdosen drauf ist. habe aber nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Bier es ist. Müsstet ihr auch mal selber googeln. Jalil, so ein Berliner, weiß nicht, ob das ein Gangster-Rapper ist, aber der hat auf jeden Fall 2017 mal einen Whisky-Likör rausgebracht. Lustigerweise, der hat immer in seinen, ich habe das auch mal mir ein YouTube-Video angeguckt, der hat immer gesagt, er hat Whisky rausgebracht. Hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass er in Wirklichkeit Whisky-Likör rausgebracht hat, weil er sich wahrscheinlich mit dem Getränk nicht ganz so auskennt. Aber auf jeden Fall hat er das da irgendwie auch promoted als Whisky. Ist aber tatsächlich, wenn man in den Shop guckt, Whisky-Likör. Das heißt, 30% Alkohol, also unter 40%, damit kein Whisky mehr und mit Zusätzen von Zucker und so einem Kram, dass es halt schön süß ist.
Ja.
Und der Sido, der hat einen Wodka rausgebracht, und zwar mit der Fahrthofer Distillerie aus Österreich, der heißt Kabum. In so einer runden Glasflasche. sieht aus wie so eine Granate, die liegt so ein bisschen schräg so, ist ein Wodka. Und da habe ich auf der Homepage gelesen, dass der auch an einem Whisky arbeitet und an einem Gin. Mal gucken.
Okay. Aber da geht's halt, das klingt auch nach Geld.
Aber Sido ist ja auch halt wieder die Liga, ne? Das ist ja halt das Erste, was man vielleicht in Deutschland so vergleicht mit den Amis, die ich vorhin so aufgezählt habe, ne? Also der würde.
Ja, klar, bei Bekanntheitsgrad auf das Land bezogen und so.
Ja. Auf jeden. Ja. Da finde ich aber am sympathischsten, finde ich immer noch Nordberliner Pilz mit dem Konterfei von Heiko drauf.
Ja, das verfolge ich auch immer ganz gerne, ja.
Das ist ganz geil. Das finde ich ganz witzig.
Ich meine, das Ding ist halt, die wenigsten, die glaube ich dann ein Getränk rausbringen, in Anführungsstrichen, haben dann so viel damit zu tun. Sie geben halt ihren Namen dafür her und das war's.
Ja.
Aber ich glaube, also ich hätte schon Bock, mehr da noch dran teilzunehmen, dass ich dann auch so von mir Fotos zeigen kann, wie ich das ernte und wie ich in dem Bottich stehe und den Wein stampfe oder so.
Ja, ist doch mega.
Also da habe ich dann schon irgendwie ein bisschen Bock drauf irgendwie.
Nee, also aber das ist doch super cool. Das ist dann ja auch, passt ja auch von der Identität her dann, ne? Also
genau.
Ich frage mich andersherum schon manchmal, ne? Also ich habe vorhin, bevor du reingekommen bist, habe ich Flair zitiert. Ich klaue Cognac an der Tanke, kein Glas ist keine Schande, weil Tim hat gesagt, er hat nur ein Glas dabei. Und ich sage, kein Glas geht im Zweifel auch, laut Flair. Aber ich meine, weißt du, das ist ja jemand, der sagt, er hat eine 20.000-Euro-Jacke und fährt ein Bentley, aber dann trinkt der Cognac von der Tankstelle, ne? Da ist ja irgendwo so ein Missverhältnis drin, weißt du? Das ist irgendwie, passt das nicht
ganz. Aber vielleicht auch, weil er sich noch, aber ja, entweder das oder vielleicht hat er sich halt noch nicht damit beschäftigt, so.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Das wird in seiner Welt halt keine Rolle spielen. Ne?
Ja.
Aber ich finde es trotzdem, das ist so ein bisschen auch so, oder vielleicht ist es auch das Alter. Ne? Ich meine, gut, er ist jetzt auch nicht mehr der ganz junge Dude. Aber
Nee, der, ich glaube, der ist, Flair ist schon 40 oder älter.
Echt?
Glaube ich.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, so Mitte 30 oder sowas vielleicht. Vielleicht vertue ich mich da auch.
Ja, ist ja auch wurscht.
Ist auch wurscht, genau.
Ist ja kein Podcast über Flair.
ich fand's nur so lustig, ne, weil der ist halt für mich so ein gutes Beispiel, so, ne, wie,
ja.
Die Statussymbole, also der Wert von Dingen, einen hohen, also einer ganz wichtigen Bedeutung beigemessen wird, wenn es um Möbel geht, in seinem Loft und weiß der Geier was, das ist alles relativ hoch und dann wird halt Jägermeister getrunken, ne, oder.
Ja.
Das ist so, das kriege ich immer nicht ganz zusammen. Das ist mal ein bisschen Verwunderung, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Schnarchzapfen-Image, was Whisky auch hat. Also alte Leute am Kamin, Strickjäckchen und so ein, ne, irgendwie ein dickes Glas in der Hand. Das ist vielleicht einfach auch nicht cool genug gerade. So. Das ändern wir ja vielleicht heute Abend so ein bisschen.
Aber ich würde sagen, Flair wurde vor 2 Tagen 39. Herzlichen Glückwunsch, Flair, an dieser Stelle noch. Ich habe gerade geguckt. Ich konnte nicht widerstehen.
Tim ist kein Flair-Fan.
Was brauche ich? Irgendwas, was mich wieder hochbringt?
Ach so.
Nee. weiß nicht. Muss ich mir nicht reintun.
Sag doch mal, was du von dem Glenn Allerkey hältst, lieber Tim.
Icke? Ja, also, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, der ist schön angenehm süßlich jetzt in der Nase. Ich meine, obwohl er so einen hohen Alkoholgehalt hat, der sticht nicht. Der hat eine irgendwie, weiß nicht, so eine dunkle, irgendwie volle Zitrone, so ein bisschen. Und so kandiert auch. Finde ich ganz gut. Also wie gesagt, ich hatte ja vorher gesagt, ich war so ein bisschen ängstlich eingestellt, du ja auch. Aber finde den fast gefährlich süffig. Schöne Weinnote auch. Aber jetzt auch nicht übermäßig komplex.
Mhm. Ja, genau, ich fand den auch sehr, sehr straight irgendwie. Und aber das mit dem Wein kann ich auch tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dass das in der Nase nach bisschen nach Wein, an Wein erinnert.
Ja.
Nicht unbedingt an Riesling, aber
anweist. Finde ich eh schwierig, wollte gerade sagen, finde ich eh schwierig, dann irgendwie, wie sollst du denn da so die exakte Rebsorte? Das
wäre ja, ja krass. Dann bist du, glaube ich, ein Lügner, wenn du dann sagst, okay, ja, das schmeckt jetzt. In dem Whisky schmecke ich Riesling so und so.
Muschelkalk.
Der kommt von der Mosel. Eindeutig.
Genau.
Nein, also ich finde den. Ich finde ihn auch relativ einfach, straight. Ich weiß nicht, ob der so süffig ist. Den Eindruck habe ich jetzt nicht. Aber der ist auch gut trinkbar. Und der schmeckt auf jeden Fall für einen Whisky außergewöhnlich oder anders. Ist wieder mal einer dieser vielen Sonderlinge, finde ich, die wir öfters mal im Glas haben. Das ist jetzt kein typischer Space Cider vom Geschmack her, durch dieses Fass oder dieses Finish. Das drückt dem schon so diesen weinigen Stempel auf. Und ja, also ich finde ihn auch ganz lecker. So als Trinkwhisky hat er, glaube ich, ein bisschen zu viel Volumen, aber der geht schon, der ist schon nett. Ja.
Ja. Passt auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, so diese mit den Weinfässern muss man mögen. Also ist ganz, ganz, ganz manchmal ein Spalter so ein bisschen. Olli, du willst noch, hast du noch was vorbereitet?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Weinfässer.
Ja.
Ich finde, dass es ist schon ein ganz großer Unterschied, was für eine Art von Weinfass, ob es nämlich eben, wie gesagt, die Eiche, die dazu genommen wird, ob es jetzt irgendwie eine französische oder eine spanische oder eine deutsche Eiche ist, also irgendwie ein europäisches Eichenfass oder eben halt ein amerikanisches. Und B, auch zwischen Rotwein und Weißwein, finde ich, hat man, gerade wenn es die schweren Rotweine sind, da hat man halt so diese dunklen Fruchtaromen da auch mit in dem Whisky drin, während bei den Weißweinen dann noch eher die helleren Töne rauskommen. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein Weißwein Töniger Whisky hier. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, der hätte im Rotweinfass gelegen, würde ich das nicht glauben. Jetzt mal unabhängig von der Farbe.
Nee.
Macht sich das so in der Whiskyfarbe bemerkbar, wenn der aufgrund der Flüssigkeitsmenge ist ja schon viel Flüssigkeit und wenn er im Rotweinfass liegt,
ja.
Wird er dann auch recht rotstichig? Sieht man das?
Ja, ja. Warte mal, okay. Ich habe irgendwo einen. Du kannst dir den Unterschied angucken. Also, okay, es ist natürlich jetzt schlecht mit dem Licht.
Ja, ja,
aber man sieht auf jeden Fall den Unterschied. Und vor allem, wenn es halt irgendwelche Starkweine sind. Du kannst zum Beispiel unterscheiden, ob es jetzt ein Port oder ein Sherry war, weil Port geht immer ins Rosa.
Ja, also zumindest, wenn so dieser Ruby Port oder Tawny Port war, dann kriegen die Whiskys immer so einen Rosa-Stich.
Mhm. Ja.
Ja. Dann kannst du immer davon schon ein Stück weit schließen. Bei Sherry-Fässern ist das ähnlich. Wenn du kriegst manchmal sehr, sehr dunkle, kommen wir nachher auch noch zu mit dem letzten, sehr, sehr dunkle Abfüllungen, die dann in Sherryfässern lagen, wo der Sherry mit Sicherheit auch ein dunkler Sherry war, während du ja auch weiße Sherrys hast. Ne? Und hast du dann halt Sherryfässer, die riechen, zwar haben Sherry-Aromen aufgenommen, aber es ist trotzdem immer noch ein relativ heller Whisky. Ja, das ist das eine. Und das andere ist dann die Frage, wie die Fässer vorbehandelt wurden. Die Schotten nehmen ja gerne Fässer aus Amerika, weil die halt nicht so teuer sind. Und auch die Bodegas in Spanien, die Sherry abfüllen, nehmen heutzutage gerne American Oak. Und das wird oftmals in irgendeiner Form vorbehandelt und kann entsprechend getoastet und gecharrt sein. Toasten halt heißt, man erhitzt das. Also man geht halt mit so einer Art Heizstab da rein und heizt das Fass auf. Es gibt auch manchmal so Backöfen, das ist je nach so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber da wird das Fass halt aufgeheizt. Und da gibt es bestimmtere Stufen des Aufheizens.
Und das macht man, damit das Aromen abgibt dann.
Damit sozusagen diese Holzfasern sozusagen so kristallieren und das dadurch dann sozusagen Zucker freigesetzt wird, der dann wiederum in den Whisky fließen kann. Mhm. Und das zweite ist das Charren, das heißt Ausbrennen. Da geht man richtig mit so einer Flamme ins Fass. Und dann gibt es auch so verschiedene Char-Level, wie viele Sekunden lang dieses Ausbrennen dauert. 3 Sekunden, 5 Sekunden, 30 Sekunden, weiß der Geier. Gibt es irgendwie so Char-Stufen. Und je länger du charrst, dicker wird die Holzkohleschicht im Fass. Und die gibt natürlich dieses Charren und das Toasten gibt beides natürlich auch nochmal Farbe ab, wenn das behandelt wurde. Ja, das heißt, der Bourbon oder meinetwegen dann auch der Sherry zieht die erste Farbe raus und der schottische Whisky, der dann in der Regel als zweites Destillat dann reinkommt, der zieht dann halt eben auch entsprechend nochmal Farbe.
Wieder was gelernt.
Wir hatten vor ein paar Monaten, vor Weihnachten, hatten wir einen unabhängigen Abfüller, also jemand, der in Deutschland Fässer kauft, also ein Deutscher, der Fässer kauft, in Schottland kauft, in Schottland auch abfüllen lässt, also quasi das operative Geschäft in Schottland macht, aber hier sitzt. Mhm. Und hier der Cask Hound. Und der hat gesagt, Der hat ein Fass gekauft, das war fast 10 Jahre alt und das Ding darauf, da drin war klar wie Wasser, der Whisky. Der hatte, das war ein totes Fass quasi, das hat gar keine Aromen mehr abgegeben. Und dann hat er das umgefüllt in ein frisches, weiß nicht, Sherry-Fass oder so, keine Ahnung, ein Hogshead, ein kleines Fass. Oder so eins, so ein 250-Liter-Fass. Und innerhalb von einem Jahr oder ich weiß gar nicht, war auf jeden Fall kein langer Zeitraum, war das Zeug schwarz wie Cola. Ja, also der musste das dann halt rausholen auch, ne? Weil
okay.
Das wäre sonst drüber gewesen nachher. Das war so intensiv aufgeladen, sowohl mit Sherry als wahrscheinlich auch mit der Farbe aus dem Daumen, dass das dann raus musste.
Aber Dexi, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt dein eigenes Weinfass beim Weingut Heidel liegen. Wird Wein immer Fass gelagert?
Nee, also vor allem, die Weißweine vor allem werden auch in so großen Stahltanks, zumindest beim Heidle, also die sind dann echt, Entschuldigung, die sind dann echt bis zur Decke hoch, so riesen Stahlkanister auch. Genau, und es kommt immer drauf an, bei ihm ist so, welcher Wein wo gelagert wird. Und ich glaube, die Rieslinge sind sehr viel in diesen Stahltanks und so Weißburgunder, Grauburgunder und so sind in so großen, richtig riesengroßen alten Fächern, in die man so richtig reingehen kann. Ach, krass. Wie schon fast so eine Tür haben, wo man dann einfach wie in so einem kleinen Haus drin steht. Ja, ist schon, also die haben... Also sie machen schon alles, aber da muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt nicht, wann man sich für den Stahltank und wann man sich für das Fass entscheidet. Ich glaube, bei den so Sachen, die länger halt lagern, die sind dann halt eher in den Fässern. Und ich glaube auch zu meinen, dass dann manche von Stahltanks auch noch in Fässern umgefüllt werden, wenn ein gewisser Prozess abgeschlossen ist. Da bin ich zu wenig tief drin, ich will gar nichts. Ja. Wenn jetzt hier eine Kommentarspalte unter dem Podcast geben würde, dann nur Hilfe. Aber gibt's ja nicht. Haha.
Nee, haben wir zum Glück nicht. Naja, so ein bisschen Kommentar geht schon, aber in der Regel nicht. Und du bist ja auch in erster Linie nicht dem Wein, kein Weinprofi oder irgendwas.
Nee, ist ja, ich betone daher, das ja auch immer. Ich
bin ein Wein, voll entspannt.
Weintrinker und Wein. Aber ich glaube auch, das Ding ist halt, ich bin da ja öfter mal in dem Weingut und ich frage auch immer Sachen und er erzählt mir. Und es gibt aber so viel auch Wissen, klar, so viel wie es auch zu Whisky und verschiedene Lagerungen und gibt es bei Wein ja genauso. Und ich kann mir das unmöglich alles auf einmal immer merken. So, das ist einfach, das geht gar nicht. Und ich muss dann immer wieder fragen und dann denke ich mal, das müsste ich ihn noch fragen. Und dann sagt er, das hast du mich doch schon mal gefragt oder keine Ahnung. Aber ja, ich muss da immer noch mal von Neuem immer fragen, weil die Informationsflut halt auch so krass ist irgendwie.
Aber das ist ja mit allem so, was man irgendwie...
was man gar nicht kennt.
Genau. Dauerhaft beschäftigt. Wenn du mir jetzt irgendwie über Musik produzieren jeden Tag was erzählst, dann würde ich dastehen und hätte direkt die Hälfte vergessen, obwohl es natürlich mega interessant ist. So.
Ja, ich meine, es klingt immer logisch und nachvollziehbar, auch wenn man Materien fremd ist, aber... Man kann es sich nicht behalten oft. Und ich meine, deswegen kann man das ja auch studieren, sag ich mal. Ja. Oder deswegen macht man halt eine Ausbildung oder wird in einem Familienbetrieb groß, wo man das halt über die Jahre alles mitkriegt. Ne? Also,
Und man muss dazu sagen, auch wir, also auch wenn das jetzt gerade nicht so klang, wir sind natürlich auch einfach Connoisseure. Ne? Wir sind engagierte, interessierte Amateure in dem ganzen Thema. Ne? Also wir machen das nicht beruflich, ne? Weder der Tim noch ich. Wir beschäftigen uns rein als Hobby halt gerne mit der Materie und versuchen da auch so viel wie möglich zu erfahren und kennenzulernen. Aber das ist halt ein Amateurstatus weiterhin. Das ist auch gut so. Also ich möchte mit Whisky auch nicht mein Geld verdienen müssen. Das ist mit Sicherheit auch nicht so einfach. Von Deutschland aus. Von daher ist das wie du das sagtest, ne? Man erfährt immer wieder neue Dinge. Man lernt da nie aus und das geht uns genauso. Ich glaube, wenn du jetzt ein Produzent, ein Händler oder in der Gastro bist und mit dem Thema Whisky zu tun hast, kriegt man ja auch einen ganz anderen Blick auf das Thema. Dann hast du halt einen professionellen Blick und dann ist das für dich ein Business und dann verändern
sich deine Arbeit, dein Job.
Themen. Ja. Genau. Und wir sind halt einfach Herzbluttypen und entsprechend da anders unterwegs.
Aber,
und,
aber das ist ja ähnlich wie eigentlich dein Weg, den du gegangen bist, Dexi, weil irgendwie, man denkt ja dann schon so, das, was einem interessiert, was man nebenbei macht. Ich mache nebenbei immer mal Tastings und so weiter und so fort, weil es mich interessiert, weil es irgendwie, ich erzähle halt auch gerne darüber und habe deswegen einen Podcast und will aber auch irgendwie das Ganze den Leuten weiterbringen, die sich dafür interessieren. Und da denkt man natürlich schon mal irgendwie drüber nach, ne? Das wäre eigentlich ganz geil, das auch hauptberuflich zu machen. Und du hast ja durchgezogen, den Schritt im Endeffekt vom Beruf und hast, naja, schon jetzt dein Hobby zum Beruf gemacht, wenn ich das so richtig erfasst habe, oder?
Ja, man muss schon fast sagen, das war schon mehr als ein Hobby irgendwie, weil ich mich einfach, wenn ich mich nicht mit der Arbeit beschäftigt habe, mich mit Musik beschäftigt habe, immer und schon immer. Und ich habe immer in Musik gedacht und keine Ahnung, ich bin da immer schon in meinen Kosmos so eingetaucht. Aber auf der anderen Seite war halt immer die Stimme der Vernunft, die immer gesagt hat, guck mal, du bist... Also ich dachte auch eine Zeit lang immer, ey, du kannst es einfach auch gar nicht so gut. Guck dir mal die anderen an oder hör dir das an. Das ist ja eh viel besser. Das ist sowas, was ich heute auch immer noch leider mit mir rumtrage, dass ich oft sehr viel zu anderen schaue und denke so, Mensch, die machen das aber verdammt gut und das werde ich auch nie ablegen können. Aber das, glaube ich, spricht meinem Naturell an sich. Aber ich habe das halt dann irgendwie zu Schulzeiten dann, da waren wir, waren da mehrere, die da Musik gemacht haben, auch noch echt schlecht einfach. Also muss man einfach sagen, da hatte keiner übermäßig Talent oder so, wo man dachte, ja klar, der oder die wird dann irgendwann mal nach der Schule auf jeden Fall Musik machen und wird es voll schaffen. So, wir waren halt ein paar Leute, die alle zusammen angefangen haben und wir haben das halt während dem Studium über die Ferne, jeder war woanders zum Studieren irgendwie dann, halt weiter betrieben und vor allem ich habe es weiter betrieben und ich habe halt angefangen Medizin zu studieren, weil ich erstmal nicht so richtig wusste, was ich sonst machen soll, weil, also ich durch meinen Zivildienst, nein, also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich habe in meinem Zivildienst, war ich im OP und habe da so die OP-Tische vorbereitet und die Patienten ein- und ausgeschleust in diesem OP-Bereich und so über dieses Förderband und so, das kennt ihr ja vielleicht, gibt es ja in den meisten Kliniken wie so ein Fließband, wo die Patienten draufkommen und dann auf das Bett gerollt werden und auch wieder raus in den Aufwachraum und so. Das war so mein Zivi-Job und das hat mir so unterbewusst, fand ich es irgendwie gut und dann war ich bei vielen OPs dabei und habe mir das angeschaut und fand das alles ziemlich interessant und wollte aber zu dem Zeitpunkt eher so Grafikdesign oder ja irgendwas mit Kunst, weil ich hatte auch Kunstleistungskurs in der Schule, Kunst und Englisch und habe so Chemie und Physik alles abgewählt. Das Naturwissenschaften sind eigentlich gar nicht so mein Ding. Ja, bin ich auch einfach nicht wirklich gut da drin. Und dann ist das aber alles nichts geworden. So meine Bewerbungsbemühungen, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich halt noch für Medizin beworben, so nebenher auch noch, weil ich dachte, ja gut, vielleicht wird's da ja was. Ich bewerbe mich einfach mal. Und mein Abi war jetzt auch nicht so das Beste, dass ich eh dachte, ich kriege da eh keinen Platz. Und dann hat alles, was ich eigentlich wollte, hat nicht geklappt. Und im Medizin habe ich plötzlich einen Studienplatz bekommen. So ganz verwundert auch so. Und ich so, okay, scheiße, soll ich das jetzt anfangen oder was? Und kam mir dabei damals schon schlecht vor, weil ich wusste halt so andere Leute so aus meinem Jahrgang, die wollten unbedingt Medizin studieren und die haben alle keinen Studienplatz gekriegt, hatten teilweise besseres Abi als ich und wollten es unbedingt. Und bei mir war es eher so, vielleicht, und ich hatte halt nur durch dieses Losverfahren dann so ein Glück, dass ich dann halt angenommen wurde und bin dann damals nach Göttingen und wusste auch nicht, wo Göttingen überhaupt ist und keine Ahnung, und das ist bei Hannover und ich so, okay, fahr jetzt nach Hannover, alles klar, 2 Wochen vor Studienbeginn so Bescheid bekommen, weil Losverfahren ist ja dann erst später, wenn ein paar abspringen und dann wird das verlost und dann bin ich da halt hin und habe angefangen und dann halt mein Semester studiert und irgendwie ging das halt dann, ich habe halt dann weiter studiert und das ist auch nicht so, als hätte ich jetzt mega geglänzt, ich musste schon kämpfen im Studium so, um die Sachen zu bestehen, vor allem bis zum Physikum, also zu der ersten großen Prüfung nach 2 Jahren, da ist halt sehr viel Theorie und sehr viel so Biochemie und Physiologie und ganz viel Naturwissenschaft einfach und da habe ich mir in der Schule schon schwer getan. Und habe dann mich da irgendwie durchgekämpft und habe das halt irgendwie durchgezogen. Und dann nebenher aber immer so noch Musik gemacht. Aber das hat damals auch noch nicht so richtig jemand interessiert. Das war so 2003, 2004 so die Zeit. Und dann irgendwann habe ich dieses Physikum bestanden und habe dann aber kein durfte aber dann nicht weiter studieren, weil ich das Losverfahren, was ich hatte, das galt nur für den sogenannten Teilstudienplatz, also für den vorklinischen Abschnitt. Mhm. Und ich musste mich quasi während dieser vorklinischen Zeit immer wieder bewerben, um danach weitermachen zu können, aber in ganz Deutschland halt. Und habe halt da nichts bekommen und bin dann halt wieder nach Hause zu meinen Eltern irgendwie und saß dann halt da, ja, scheiße, so was, jetzt habe ich 2 Jahre studiert, würde wahrscheinlich auch weitermachen, aber jetzt kann ich nicht weitermachen. Und dann hatten wir irgendwie, ja, haben halt da wieder ein paar Auftritte gehabt und ging es mit der Musik wieder ein bisschen weiter. Und dann plötzlich habe ich eine Zusage bekommen dann für Regensburg, das ist dann in Bayern wiederum gewesen, wo ich auch vorher noch nie war. Und dann bin ich dann da und habe dann da weiter studiert und habe dort auch Achim kennengelernt, Maniac, das ist ein anderer Rapper und Produzent auch aus Regensburg. Und das ist bis heute einer meiner besten Freunde geworden. Und mit dem habe ich da ganz viel Musik gemacht. Und ich kann mich erinnern, da war auch noch nicht die Rede davon, dass das irgendwann mal professionell so wird. Und ich habe dann mit dem echt jeden Tag Musik gemacht. Ich weiß noch, auf Staatsexamen dann irgendwann gelernt. Und dann so von 10 bis 16 Uhr in der Bibliothek, dann schön zu Achim, schöne Lunte angezündet und die ganze Nacht und am nächsten Tag wieder gelernt und dann aber zu wissen, okay, um 16 Uhr gehe ich aber wieder zu Achim und dann wird wieder Musik gemacht. So, und so ging das halt die ganze Zeit, wie ich auch auf Staatsexamen gelernt habe. Und auch in der Zeit sind dann auch diese Instrumentalsachen entstanden, wie Jazzfiles und wo ich dann auf diesem Kölner Label rauskam. Das passierte alles gleichzeitig in der Endphase vom Studium, wo es echt schlimm war, Staatsexamen, praktisches Jahr und so diese ganzen Sachen, mündliche Staatsexamen und dazwischen dann halt auch so Entscheidungen wie, da waren wir mit Blumentopf auf Tour, wiederum mit Achim als Vorgruppe, mit unseren Rap-Sachen, die ich mit Achim damals gemacht habe und die Instrumentalsachen kamen raus und da stand ich eh so schon vor so einem Scheideweg, wo ich dachte, ey, komm, so, wenn du Musik machen willst, wirklich, dann musst du, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das zu machen, weil jetzt passieren Sachen, und jetzt könnte was, aber ich habe halt gedacht, nee, das ist immer noch, also davon kann ich auch meine Miete nicht bezahlen und nee, und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten und habe erst so nach, ich glaube, es waren ja 7 Jahre, ich habe auch meine Facharztprüfung dann noch gemacht und nach 7 Jahren habe ich halt so gesagt, so, jetzt ist es auch finanziell und wirtschaftlich und trotz Familie und so, jetzt ist wirklich vieles sicher, weil ich auflege, Rap produziere, Mix- und Mastering-Jobs mache, auch Sounddesign für irgendwelche Firmensachen, also so Dienstleistungsjobs auch machen kann, so ein bisschen mit anderen Leuten auch so A&R-mäßig unterwegs bin, das kriegt halt keiner mit, das mache ich halt im Verborgenen sozusagen, das hänge ich auch nicht an die große Glocke jetzt, aber ich mache viel auch so ein bisschen so Künstlerakquise und so Zeug halt und durch dieses Zusammending habe ich gedacht, so, ja, jetzt kannst du es dir erlauben und du willst eh aus der Klinik weg, also würdest eh, wenn du als Arzt weiterarbeitest, sowieso in die Praxis gehen,
yeah,
weil es familienfreundlicher ist und diese ganze Schichtarbeit einfach irgendwann wird dir das halt zu viel. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich's. Und dann habe ich es gemacht und dann kam Corona. Herzlichen Glückwunsch. Mann, ey. Ja. Aber ja, ich bin ja in einer privilegierten Situation. Ich könnte ja jederzeit wieder arbeiten. Auch alte Kollegen, die jetzt mittlerweile Praxen haben, sagen so, hey, wann kommst du? Und so, arbeite bei mir mit, komm doch zu mir in die Praxis oder keine Ahnung. Also ich bin da entspannt halt auch mit der Musik, weil ich weiß, es ist nicht, es wäre jetzt auch nicht existenzbedrohend, wenn ich jetzt damit kein Geld mehr verdienen würde und könnte ich theoretisch jederzeit auch in die Praxis zurückgehen. Aber auch selbst jetzt in der Corona-Zeit stellt sich raus, so dass ich halt viel dieser Dienstleistungsjobs machen kann, an einem anderen sehr großen Projekt, über das ich leider noch nicht sprechen darf, weil ich so eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe. Aber ein sehr vereinnahmendes Projekt, was mich jetzt halt total gut auch über Wasser hält. Und ich das jetzt auch erstmal trotz Corona erstmal weitermachen kann, auch wenn keine Konzerte und nichts mehr stattfinden. Ja, jetzt habe ich da sehr weit ausgeholt, aber ja, so.
Das heißt, man kann auf jeden Fall gerade gespannt sein, dass da bald was Krasses kommt.
Ja, kommt hoffentlich nächstes Jahr was richtig, für mich was sehr, sehr Krasses und Cooles. Ja.
Ich muss noch mal einmal kurz zurück, weil ich habe eine Theorie dazu. zu, also okay. Du hast da bei diesem, ich mache nur noch, was ich mache, was ich mag,
ja,
den Track. Und ja, da super. Ist da irgendwie so zum Schluss so eine Stimme, ja, jetzt seid ihr alle sauer oder so, ne, weil ich hier, ich sag, ich mache nur noch, was ich mag und ihr müsst aber irgendwie so,
dem Motto. Ja.
Und ich sehe das völlig anders, weil du machst das für uns.
Ja, ich
du machst ja auch. Was du gemacht hast, das ist der Grund, warum ich entspannt weiter meinen Job machen kann. Weißt du, weil das ist so ein bisschen so wie, ich muss nicht wie in einem Actionfilm sein von meinem Leben her, weil ich kann mir den mal angucken.
Ja.
Und ich muss auch nicht meinen Job aufgeben und mich in irgendeine verrückte Kunst schmeißen oder ins Whisky-Leben. Ne? Ja. Weil du machst das mit der Musik quasi für mich so und es gibt andere, die machen das. Also ich glaube, das ist meine Theorie ist, und ich finde das total cool, ne, dass du da so dass da auch so diese Entscheidung einfach getroffen hast irgendwann. Auch wenn das für mich gar nichts ist, so, ne? Aber ich finde das total klasse, dass es Menschen gibt, die sowas machen und sagen, hey, ich mache jetzt Kunst und ich verschreibe mich dem auch voll und ganz.
Ja.
Das ist mein Weg. Von daher, also meine Theorie ist, dass aus meiner Perspektive machst du das quasi für mich.
Das ist voll gut zu hören. Aber es ist ja auch, weißt du, ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der, also ich musste mich jetzt auch an diese komplette Selbstständigkeit halt auch gewöhnen mit diesen ganzen Steuersachen, Rechnungen und so. Ich hatte vorhin Management, das halt vieles übernommen hat und ich habe mich von Management und von Label und von allem getrennt und habe gesagt, so jetzt, ich bin jetzt komplett mein eigener Herr, ich mache alles selber, auch die ganze administrative Sache und so und musste mich da schon erstmal reinfuchsen und stand schon erstmal vor so einem Berg auch, okay, ich bringe mein das Album, das jetzt letzt rauskam, habe ich im Endeffekt, da war ich halt Label und alles in Personalunion. Ich habe ja auch alles selber abgemischt und alles mich darum gekümmert, dass die Videos gedreht werden und habe alles gedeichselt, was ein Label sonst macht. Und das habe ich schon auch an meine Grenzen gebracht, aber hat mir auch total viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, das war irgendwie schon die richtige Entscheidung, auch mal nicht abhängig von irgendwas zu sein, von einem Label, von dem Management oder von einem Chef in der Klinik oder von was auch immer, sondern einfach mal nur das zu machen, was man glaubt, was richtig ist. Auch wenn man lernt auch, weil viele Sachen haben vielleicht nicht so geklappt und manche dafür umso mehr und das ist so ein Lernprozess und das hat in meinem Leben total gut getan, dieser Wechsel aus diesem Hamsterrad raus, auch wenn mir dieses Hamsterrad, sag ich mal, hat mir auch Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, dieser Job ist so zum Kotzen, ich muss da weg. Das war ja gar nicht der Grund, sondern das war einfach nur, dass die Musik war noch größer halt irgendwie. Es war von langer Hand unbewusst geplant. Jahrelang habe ich so ein bisschen auf den Moment hingearbeitet, so wann kann ich das wagen und auch mit Familie und so weiter. Und halt auch mit Facharztprüfung in der Tasche, sodass ich weiß, ey, wenn ich jetzt, kann jederzeit wieder einsteigen. Also die Fallhöhe ist sehr niedrig einfach. Mhm. Und das, was du gesagt hast, das sagen mir viele Leute tatsächlich, aber sagen mir auch Leute, ey, das mit deinem Werdegang oder so hast du mir so ein bisschen gezeigt, dass ich ja einfach das, was ich gerne mache, nebenher halt einfach weitermache. Und ich muss es gar nicht unbedingt alles auf eine Karte setzen, sondern ich habe das ja die meiste Zeit meiner Karriere habe ich es ja parallel betrieben und es ging auch gut, ja. Aber irgendwann, wenn das dann halt größer wird und du immer mehr zu tun hast und mit Kindern und du musst auch auf deine Gesundheit achten. Du kannst nicht 3 Tage Splash-Festival, 3 Wochen Tour und dann wieder eine Nachtschicht eine Woche einlegen und dann da in der Klinik auch immer mehr Verantwortung als Facharzt dann übernehmen. Und du musst ja auch dort dich dann weiterbilden und dich auch ein bisschen gucken, dass du da auch vorankommst und dich, ja, dass du persönlich auch weiterkommst. Und das war an 2 Fronten, das war zu viel. Das war einfach viel zu viel. Und da war einfach die Entscheidung, will eh aus der Klinik raus, und ich muss da eh kündigen, also mache ich das jetzt und dann mache ich jetzt Musik und gucke, wie lange das gut läuft und eventuell gehe ich dann in eine Praxis oder mache was anderes im medizinischen Bereich oder keine Ahnung. Also das lasse ich jetzt einfach noch offen und hoffe mal, dass diese Corona-Zeit irgendwann mal, auch wenn ich da immer noch sehr pessimistisch weiterhin bin, aber dass es halt irgendwann vorbeigeht und dass ich dann erst weiß, wie es ist, sozusagen. Wenn ich meine Touren endlich zu dem Album oder ich meine, ja, es kommen ja die ganze Zeit neue Songs auch raus oder wenn man das endlich wieder, halt wenn man alles voll auskosten kann. Und erst dann werde ich entscheiden, ob ich das weitermache oder nicht.
Ja. So lange gebe ich mir noch Zeit. Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Kopf, du hast einen Arzt im Ärmel und kein Ass im Ärmel.
Ja.
Finde ich gut. Ja. ja, aber es klingt jetzt, also auch von dem, was du vorher erzählt hast, auch während des Studiums, klingt nach einer krassen Work-Life-Balance auf jeden Fall. Wirklich für irgendwie ganzen Examen und so weiter zu büffeln parallel, aber irgendwie sich zu freuen, dass man so am Ende des Tunnels so die Musik hat, wo man dann so richtig dann nochmal drin aufgeht. Und wie du vorhin sagtest, so zum Runterkommen vielleicht auch, das irgendwie als kleines Ventil nutzt wahrscheinlich.
Absolut, das war ich, deswegen bin ich auch so wie du, Oliver, vielleicht auch nicht so in diesem Seriending drin, weil das sind so Sachen, die habe ich alle ausgeblendet. Ich habe keine Serien geguckt. Ich habe früher voll gern Videospiele gespielt, so das habe ich auch völlig ausgeblendet, ja. Alle anderen Sachen oder Sport, Fernsehen, so alles, womit man seine Freizeit sonst gestaltet, oder habe ich einfach, gab es bei mir nicht. Es gab es bei mir nicht. Bei mir gab es Arbeit in der Klinik, es gab Musik und damit verbunden natürlich auch schon auch feiern und da so ein bisschen fünfe gerade sein lassen, sage ich jetzt mal. Das habe ich dann schon auch lange exzessiv auch gemacht und war auch gerne noch unterwegs. So. Aber oft halt habe ich selber aufgelegt oder so, ja. Aber das waren so die einzigen Sachen, die ich gemacht habe. Und dann halt Freundin, Frau und dann halt Familie. Und dann verschiebt sich ja der Fokus sowieso in eine ganz andere Richtung. Andere Sachen werden wichtiger und ja, genau.
Also meine Kinder sind jetzt 8 und 11.
Ja. Ja.
Das heißt, bei mir ist das schon eine längere Spanne. Ich bin beruflich, wenn jetzt nicht gerade so eine Situation ist wie aktuell, bin ich beruflich 3-4 Tage die Woche unterwegs. Bin dann montags und freitags vielleicht zu Hause, in der Woche irgendwie weg. Und wenn ich dann sagen würde, ja, du, ich muss wegen meinem Whisky-Hobby jetzt mal übers Wochenende irgendwo hinfahren und dann da auch noch irgendwie was tun, Tastings machen oder auf einer Whisky-Messe arbeiten oder was, weil ich das cool finde oder Spaß dran habe. Schwierig mit Kiddies, ne? Also von daher. Schwierig.
Weil man halt auch weiß, man lässt die restliche Familie einfach mit allem Stress alleine, so, das ist einfach ungut. Und
ja. Ich habe ja auch sonst noch Freunde, weißt du, ich will ja auch mal irgendwie einmal im Jahr in Rheingau fahren zu meinem Kumpel, der bei Frankfurt wohnt und mit dem da ein Wochenende durch die Weinberge laufen. Selbst sowas machst du dann ja auch nicht jedes zweite Wochenende, dass du sagst, nee, ich fahre mal irgendwie weg mit den Jungs oder irgendwie. Ne? Sondern das sind so dann so einzelne Punkte, die man so setzen kann, so wie du vielleicht dann, wenn du dann mal irgendwo auflegst oder irgendwas machst oder so. Ne? Aber wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde jetzt noch so eine Zweitkarriere machen, schwierig halt. Von daher kann ich das auch gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich muss jetzt mich für eins entscheiden, weil beides mit Volllast,
ja, das quasi
geht halt nicht. Ne?
Ja, genau. Okay. Und so ist es halt, auch wenn dieser andere Job sehr viel Spaß macht, also der Musikjob, ist es halt trotzdem auch noch die Rechtfertigung, dass du halt sagst, ey, aber damit verdiene ich halt das Geld. Also und von daher hast du auch die Legitimation auch, aber es ist halt nicht mehr so, wie das eine Zeit lang halt irgendwie, wenn, keine Ahnung, wo wir früher mit den Betty Ford Boys, meine beiden Produzenten, Kumpels, Suff Daddy und Brenk, ja, so aus Wien und Berlin, wenn wir auf Tour waren, da war halt der Name Programm, ja, da wurde halt, das war halt 2-3 Wochen durch die Lande ziehen und auflegen und halt Party machen. Das ist mittlerweile ganz anders. Wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin, ist es halt viel fokussierter und auch man will die Show richtig gut über die Bühne bringen, geht dann meistens auch eher früher ins Bett, damit man am nächsten Tag die lange Fahrt und du musst ja dann nochmal 5 Tage am Stück und man wird halt auch nicht mehr jünger, man muss das durchhalten so und dann wirst du auch automatisch, erkennt auch deine Familie, dass es wirklich ein Job ist, der einem viel abverlangt und es nicht nur Party ist. Auch wenn halt der Feierabend nach so einer Show natürlich ein anderer Feierabend ist als nach einem Büroalltag oder.
Ich bin übrigens mal bei einem auf die Nase gefallen mit den Betty Ford Boys. Da könntest du jetzt aber gar nichts für. In Leipzig habt ihr im Täubchental aufgelegt.
Ja, ja.
Und da bin ich mit einem Kumpel, wir hatten keine Tickets vorher und wir dachten, komm, wir gehen früh zur Abendkasse. Und da war irgendein anderer Event noch vor euch. Und da kam man nicht rein vorher sozusagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was da war. Und dann haben die gesagt, nee, ihr könnt noch keine Karten kaufen, kommt bitte so gegen 8 wieder. Dann könnt ihr hier Karten kriegen. Wir haben auch Karten, kein Problem. Dann kamen wir um 8 an und haben die gesagt, ausverkauft.
Oh, okay.
Also, hatte gar nichts mit dir zu tun, aber da haben wir so, weißt du, saßen wir 2 Stunden in irgendeiner Kneipe rum, von 18 bis 20 Uhr und kam dann da an und haben gesagt, nee, sorry, ausverkauft.
Oh. Ja, ich erinnere mich, das war, glaube ich, auch, das war, naja, das war was Wildes da im Täubchental. Das, da erinnere ich mich auch noch auf jeden Fall.
Ja, bei uns war es nicht ganz so wild. Wir sind dann irgendwo wieder zurück in die Kneipe und ja, aber war dann halt so. So ist das halt manchmal.
Hattet hoffentlich trotzdem einen schönen Abend.
Ja, mit Sicherheit. Ich kann mich, weiß nicht mehr genau, aber war mit Sicherheit nicht so schlimm. Alles gut. Wir haben noch einen Whisky auf der Liste.
Ja.
So sieht das Etikett aus. Eigentlich ganz
nett gemacht. Eher in deinem Metier.
Vom Design. Ist von der Südküste Islay in Schottland, stark rauchig.
Oh ja.
An der Südküste von Islay gibt, also es steht hier nicht drauf, was für eine Distillerie das ist. Das ist ein sogenannter Secret. Das heißt, die Distillerie wird nicht genannt, aber es gibt immer oder oft bei Secrets Hinweise auf die Distillerie. Und wir haben hier einmal stehen, Islay South Coast, also Islay Südküste. Mhm. Und auf dieser Insel Islay an der Südküste gibt es drei Distillerien. Einmal Ardbeg, einmal Lagavulin und einmal Laphroaig. Die drei Stinker, die drei großen da. Na, ne? So. Jetzt hat dieser Old Man, dieser ist ein älterer Herr mit so einem weißen Bart, der hat hier oben eine Jahreszahl auf seinem Hut draufstehen. Und zwar ist das die 1816. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Wahrscheinlich nicht.
Ja, ja, ja. Wenn du es sagst, kann ich es lesen.
Genau. Und das ist deswegen wichtig, weil die Ardbeg-Distillerie 1815 gegründet wurde. Und die Laphroaig-Distillerie 1815 gegründet wurde. Und Lagavulin 1816 gegründet wurde. Deswegen können wir halt davon ausgehen, dass in der Flasche, es gibt keinen Beweis dafür, aber wir haben diesen Hinweis hier, dass es sich um einen Lagavulin handelt. Warum ist das so? Warum ist das nicht genannt? Distillerien verkaufen oft Fässer ohne die Namensrechte an ihrem Spirit, weil die nicht möchten, dass irgendwelche Leute ihr Destillat sozusagen rausbringen und den Brand beschmutzen, Lagavulin.
Ja.
Ja, weil man ja nicht weiß, was machen die damit. Ne? Ja. Lagern die das vielleicht kaputt? Gut. Nee, also vielleicht lagern die das ja kaputt, packen das in falsche Fässer, irgendwas bringst dann raus und schmeckt es nicht und dann steht da Lagavulin auf der Flasche. Das will die Distillerie in dem Fall nicht und deswegen verkaufst du die Fässer ohne Namensrecht. Da muss man sich als Abfüller halt irgendwie überlegen, wie kriege ich denn das sozusagen kodiert veröffentlicht. Dass die Leute aber wissen, hier ist ein Lagavulin in der Flasche. Ich sage das jetzt mal einfach so, dass es einer ist. 10 Jahre alt. Und hat die Besonderheit, er ist nicht gefärbt, da sind wir noch gar nicht zugekommen. Whiskys, also heute Abend gab es nur ungefärbte Whiskys, aber Whiskys werden leider oft auch gefärbt mit Zuckercouleur. Und
er ist sehr dunkel, ja.
Dann sieht er, ist sehr dunkel. Der ist nicht chillfiltriert, also nicht kühl gefiltert. Das heißt also sozusagen, da wurden nicht die Fuselöle rausgefiltert. Das heißt, der ist ziemlich naturbelassen. Die anderen auch übrigens, die wir hatten. Wir versuchen meistens solche Whiskys zu bekommen. Und hier ist das Wichtige, der lag 10 Jahre, die volle Zeit in einem PX Sherry Cask, ein Pedro Jiménez Sherry Cask. Pedro Jiménez PX abgekürzt. 54,7 Volumenprozente, eine von 324 Flaschen. Ist 2016 oder 2017 rausgekommen und ist natürlich schon seit 4 Jahren ausverkauft. Also es ist ein Einzelfass, das gab es mal vor drei, vier Jahren und stand so lange bei mir im Schrank.
Und heute ist der Tag, ja?
Für heute geöffnet. Wenn man, das sieht man hier nicht, ne? Ihr könnt es echt nicht sehen, glaube ich, ne? Das ist wie eine Schneekugel, sieht ja aus, wenn du den ein bisschen schüttelst. Also, ja, ganz viel Schwebestoffe innen drin.
Ja.
Kann man, glaube ich, hier nicht so gut zeigen. Aber der ist halt naturbelassen auf jeden Fall.
Er riecht auf jeden Fall schon ganz nach meinem Geschmack.
Ja, ja. Der ist auf jeden Fall.
Da kriegt man Hunger, wenn man das riecht einfach.
Sehr gut. Nee, der ist auf jeden Fall, ich finde diese Mischung zwischen diesem süßen Sherry und diesem krassen Rauch, das ist genau auch mein Ding. Ich habe letztens schon vom Bowmer 15 gesprochen. Ist auch so ein rauchiger mit einem süßen Sherry-Einschlag. Ich finde, das ist eine total geile Kombi. Muss man auch nicht viel drüber nachdenken. Kann man so entspannt nebenbei sippen. Macht auf jeden Fall immer Spaß.
Das genau, wichtig zu wissen ist ganz kurz, PX, Pedro Jiménez, das ist quasi ein Deutscher, der irgendwie nach Spanien ausgewandert ist und da diese Sherry-Traube da kultiviert hat. Jiménez heißt, kommt von Siemens, der hieß irgendwie Siemens mit Nachnamen. Das können die Spanier noch nicht aussprechen, deswegen heißt es Jiménez. Und Pedro, der Peter hieß er wahrscheinlich, Peter Siemens, ne? Pedro Jiménez. Auf jeden Fall ist das ein ganz dicker, süßer, schwerer Sherry. Also der ist wirklich wie Öl. Sehr süß, sehr dunkel, dickflüssig Rosinen, so schmeckt der Sherry, wenn du den sozusagen als Sherry kaufst. Mhm. Und Fass leer und dann den sehr rauchigen Lagavulin Spirit rein, 10 Jahre liegen lassen und einfach aus dem Fass in die Flasche, ohne dass da noch viel gemacht wurde. Genau.
Also mir schmeckt er sehr gut. Und das ist echt krass, ist genau diese zwei, dieses Süßliche und das Rauchige. Das sind einfach diese zwei Sachen, die der hat.
Ja.
Total abgefahren. Der Artback irgendwie, der ist einfach nur rauchig und heavy. Aber der hat noch irgendwie diese Süße. Wobei, ich habe jetzt schon lange keinen Artback mehr getrunken, aber den habe ich halt zumindest einfach das Rauchige blieb mir zumindest in Erinnerung.
Ja, weil Artback ist wirklich so, eigentlich, der ist eigentlich auch dafür bekannt, man nennt das Artback-Paradox oder Paradoxon, dass der eben auch so dieses, obwohl er jetzt nicht so diese Sherry-Noten hat, aber trotzdem halt so extrem süß ist, was ganz geil ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß.
Ja gut, süß schon, aber ja.
Das ist eine ganz andere Süße. Das hier ist eine Süßigkeiten-Schokoladen-Rosinen-Süße. Mhm. Und die hat ein Artback natürlich nicht. Ein Artback hat so eine, der kommt eher zitronig, frisch daher und hat da aber noch so eine Süße drin, die eher auf einer Zucker, also die jetzt nicht also eine Süße, die aus einer Schokolade kommt oder aus dem, das ist ja irgendwie wie ein Nachtisch hier, ne? Wie ein Dessertwein, der irgendwie ganz dickflüssig daherkommt. Hier ist übrigens von der Distillerie nicht mehr viel übrig, muss man sagen, außer dem Rauch, ne? Also das Fass ist so stark, das hat das Destillat komplett eingenommen. Mhm. Also so ein intensives PX-Fass, das bügelt quasi man nennt das Brennereicharakter, also das, woran anhand dessen du eine Destillerie gut identifizieren kannst, relativ stark platt.
Mhm.
Und das ist hier in dem Fall auch so. Klar könnte man jetzt sagen, hey, ich weiß, das ist Lagavulin, schmecke ich, aber ich wäre mir da nicht so sicher, ob ich das,
null.
Ich das rausschmecken könnte.
Ja.
Also wenn hier jetzt Artback auf der Flasche stehen würde, würde ich das auch glauben. So, ne? Mhm. Also.
Ja, ich auch, glaube ich. Doch, ich auch. Was ich jetzt vorhin gesagt habe, ich kann mich nur nicht an diesen süßlichen Geschmack vom Artback, konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber doch, also ich würde sogar sagen, das ist mein Favorite von heute Abend.
Sehr schön. Grande Finale. Mhm. Ich sehe gerade, du hast einen Sweater an von Money Sex Records, richtig?
Ja, leider gibt's das nicht mehr. Aber
es gibt es sehr, sehr leider nicht mehr. Ich habe die wirklich, wirklich hart gefeiert. Und machst du, also ich glaube, du hattest ein Release auf dem Label, ne?
Ja.
Und machst du trotzdem irgendwie Exkurse außerhalb von Hip-Hop selbst, wenn du produzierst?
Ja, eigentlich ziemlich viel. Also es schlummert halt viel auf der Festplatte, weil ich mich dann immer so ganz genau entscheide, was dann rauskommen soll, in welchem Kontext und so, weil ich nicht einfach nur alles rausballern will. Aber ich mache schon auch viel so Abtempo-Sachen, auch viel hausige Sachen habe ich jetzt in letzter Zeit viel wieder gemacht. Dann, aber was ich auch echt, ich habe so ganz stumpfe, so Industrial-Trappige Sachen gemacht, wo ich irgendwie meine Bratpfannen und irgendwelches Zeug hergenommen habe, um zu samplen. Und
ist ja auch organisch.
Ist auch organisch, ja, im Endeffekt, genau. Und und was ich in letzter Zeit viel mache, ich versuche wirklich so Jazzstücke zu schreiben, wäre zu hochtrabend gesagt, weil ich jetzt keine Notenkenntnis jetzt so von so richtig habe, aber ich habe viele, viele, viele Tutorials, Piano-Tutorials mir angeschaut in letzter Zeit. Mhm. Und auch auf dem letzten Album ist ja kein Sample mehr eigentlich drauf. Es ist ja alles eingespielt und diese ganzen Jazz-Harmonien. Und ich versuche halt ich brauche mal lang für solche Stücke, aber es soll halt so klingen, als wäre es ein original aufgenommenes Jazz-Stück. Und spiel dann was und improvisier und schieb aber im Nachhinein viel rum, so MIDI-mäßig noch, wenn was nicht gepasst hat oder mach nochmal, und dann entsteht über viele Wochen und Monate so Jazzstücke, auch so mit Jazz-Percussions und versucht dann so Kontrabass und so Sachen noch reinzumachen. Es ist noch nicht da, wo ich es gern hätte, weil das kommt, das wird irgendwann mal rauskommen, aber das muss geil sein. Also es darf nicht so, da hat er versucht, Jazz zu spielen, ist ja lustig so, sondern es muss geil sein am Ende. Und da bin ich irgendwie noch lange nicht. Ich glaube, das wird so eine Lebensaufgabe für mich. Aber das mache ich gerade auch sehr viel. Und ja, was habe ich? Es gab mal so eine Zeit, so Mitte der 2000er, wo ich dann so auch so French House-Scheiße gemacht habe. So
Alter, Justice, geil.
So Justice-mäßig, ja. Und so, keine Ahnung. Das war dann aber irgendwann auch wieder vorbei. Was ich gerade mache, sehr viel auch, ist so Mitte, Ende 80er Hip-Hop-Beats zu machen. So nur mit so Drum-Machines und so, die auch aus nicht viel ist mehr bestehen.
So Cool Kids oder sowas oder so, also was heute cool.
Ja,
nee, also was Run DMC mal war.
Ja, genau, quasi. Aber nicht auf neu, sondern wirklich alt.
Okay.
Also nicht mit einem neuen Touch drin, sondern so wirklich alt. Und habe ich gerade viel, weiß auch nicht warum. Cool. Aber also alles ohne Zweck und oder ohne Ziel einfach so machen. Und dann halt nächstes Instrumentalalbum. Ich habe bei meinem Vertrieb für dieses Instrumentalalbum unterschrieben, es muss rauskommen demnach. da bin ich am Machen, das wird auch bald fertig sein, dass ich echt zufrieden bin, dass mal wieder ein Instrumentalalbum rauskommt, mit dem ich zufrieden bin. Und ja, genau.
Ich habe übrigens interessanterweise zuerst dein Palmen und Beats Album gehört und fand das total geil. Ja. Und bin dann überhaupt nicht auf das Palmen und Freunde Album klargekommen.
Also
die ganzen Stimmen irgendwie gestört haben.
Ja, aber das ist ja das Ding, das finde ich ja auch da ich ja in erster Linie eher Produzent bin, ist das auch für mich überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand sagt, weil für mich stehen die Beats, die sind immer als erstes da und wie gesagt, das ist nur noch ein Instrument, das dazukommt. Und wenn jemand das Instrument nicht mag, dann ist das für mich vollkommen cool und ich würde mich auch nie in meiner Ehre oder so beleidigt fühlen. Ich sage ja auch, viele Leute sagen ja so, Herr Dexter, hör mal lieber auf zu rappen, bleib mal bei deinen Beats. Oder der kann nicht rappen. Ich widerspreche dann immer dem Satz, dass ich es nicht kann. Aber ich verstehe es natürlich, wenn es einem nicht gefällt.
Und also stopp, das hast du vielleicht falsch verstanden. Da hast du, also zu der Aussage, dass du dem widersprichst, hast du unsere volle Rückendeckung. Also ich will
ja, nein, auf jeden Fall, so habe ich es auch nicht verstanden.
Auf jeden Fall einen rappenden Dexter weiterhin haben.
Ja, ja, ja.
Es war nur so, ich habe zuerst das gehört und habe das bestimmt hier in der Küche so spätabends bestimmt 10-12 Mal gehört und habe dann erst entdeckt, dass es da ja auch eine Vocalplatte zu gibt. Und dann war das Ding so für mich gelockt im Kopf. Ne?
Ja, klar.
Also
klar,
das stand schon irgendwie so. Das wäre so, als wenn du über, was weiß ich, du hast von Pete Rock Pete Instrumentals und auf einmal käme eine Rap-Version davon raus. Ja, oder würdest du auch sagen, es geht irgendwie nicht. Ne?
Verstehe ich.
Ja, nee, sehr geil. Weil ihr vorhin über deinen Sweater gesprochen habt, muss ich hier meinen Sweater auch mal sporten hier.
Ah ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ich kenne das doch. Aber man hat nur das obere. Es hätte auch ein Metal-Shirt sein können mit irgendeiner verschlungenen.
Ja, genau. Für unsere Hörer, ich habe einen Fantoni-Sweater an. Den habe ich von meiner Frau und meinen Kindern zu meinem Geburtstag im Februar, zu meinem 44. bekommen. Das ist ein geiles Geschenk, ne? Von Frau und Kindern so einen Fantoni-Sweater zu kriegen, oder?
Absolut.
Deswegen, ich habe den nicht so oft an, aber ich hatte heute dachte ich, muss ich den mal zu unserem Termin hier anziehen.
Witzig, aber ja, ich habe es echt, weil es auch invertiert ist, weil es ja weiß auf schwarz ist, genau deswegen.
Also ich bin jetzt auch nicht, ich sitze ja hier relativ tief so.
Ja, ja, genau.
Halt nur, also der Tim und der Dexi, die sehen halt nur die Haarspitzen von dem Cover von dem Fertoni-Album. Das ist ein geiles Teil, ist ein geiler Sweater, der ist wirklich cool.
Ja,
auf jeden Fall. Wenn du so durch die Gegend läufst, das ist schon cool.
Ja, weißt du auch, wer das gezeichnet hat?
Ja, ich habe irgendwie ein Interview gesehen vom Fertoni dazu, und zwar der jemand, also ich weiß nicht den Namen, aber jemand, der Beatles-Cover gemacht hat. Ne?
Genau, Klaus Voormann, der immer so gesagt wird, das war der fünfte Beatle, so ein bisschen. Also das ist ein Deutscher, der lebt ja immer noch, natürlich, sonst hätte er das Cover nicht gemacht. Und der hat auch das Revolver-Cover von den Beatles gezeichnet. Mhm. Und der ist das, von daher ist es schon sehr legendär, dass so jemand das Cover gemacht hat. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Und Anton hat sich auch mit ihm getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie er das gern hätte. Und ja, das erinnert auch ein bisschen an das Revolver-Cover. Ich weiß nicht, wenn man das sich vor Augen nimmt, das sind auch Haare, wo dann die Beatles-Köpfe irgendwie.
Das ist so auch drin verwoben, genau.
Genau, genau, genau. Ganz genau.
Er ist ja auch ein Beatles-Fan, das weiß ich auch von seinem Album. Und
muss ich dann nochmal gucken.
Von daher passt es auch irgendwie. Es ist eine total runde Story. Ah, so ja. Irgendwie so eine Fatoni-Story, ne?
Ja, absolut.
Also, dass er einen Track hat, wo er sagt, Beatles-Fan, er hat früher schon die Beatles-Poster im Zimmer hängen. Dann findet er den Typen, der das Cover gemacht hat vom Beatles-Album, weil es ein Deutscher ist, weil er noch lebt, kriegt den dazu, für ihn ein Cover zu machen. Ist doch schon eine Fatoni-Geschichte irgendwie.
Das finde ich geil. Ja, ist wie mit Mike Skinner, dass er auch dann vor Mike Skinner irgendwie 3 Konzerte gespielt hat. Irgendwann, aber er hat ihn da, glaube ich, nicht getraut, ihn zu irgendwas. Er wollte irgendwie, der war nicht so zugänglich, glaube ich, der Mike Skinner von den Streets. Und aber auf jeden Fall konnte er dann auch im Vorprogramm, als der vor ein paar Jahren mal wieder auf Tour war oder so,
ja,
war der dann auch dabei.
Ich weiß gar nicht, gibt es die Streets überhaupt noch? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe ich früher ganz, ganz viel gehört, hier Original Pirate Material und so.
Ja, ja, das war ja eh so ein Classic. Ja. Aber der, es gab eine The Streets-Platte vor 2 Jahren, glaube ich.
Okay.
Die hat auch so ein bisschen medial Aufmerksamkeit gehabt, aber ich glaube,
untergegangen bei mir.
Ja, ich glaube, bei vielen ist auch untergegangen. Aber medial wurde die zumindest so ein bisschen besprochen und auch nicht als so schlecht, glaube ich. Also ich habe es einmal angehört. Ich war nie so krass ein Streets-Fan. Ich fand es schon immer cool und bewundernswert, aber das war nie so was, was ich mir so angehört habe. Weiß auch nicht, warum. Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast auch Housebeats irgendwie produziert und sitzt irgendwie jetzt wieder an Jazz-Sachen und so weiter. Wenn du sowas rausbringen würdest, würdest du das auch unter Dexter rausbringen oder würdest du, wie, keine Ahnung, Hulk Hoden für seine Haussachen Houdini hat, das irgendwie unter einem anderen Namen rausbringen?
Nö, wenn jetzt nur ich involviert bin und keine anderen Leute, wo man vielleicht irgendwie eine Band benennen könnte oder wo man sich einen Namen geben könnte, dann würde ich das schon unter meinem Namen rausbringen, weil ich meine, ich finde das ja gerade gut, dass man vielleicht nicht so perfekt eingeordnet werden kann. Mhm. Und macht das auch mittlerweile echt Spaß, so wenn ich irgendwie, als man noch auflegen durfte, aber als ich hier in Stuttgart gibt es manchmal so in einem Theater so eine kleine Party-Location. Das ist halt sehr cool, weil das ist sehr frei alles. Das ist nicht so ein Standard-Club-Abend, wo die Leute mit irgendeinem Konstrukt im Kopf hingehen, sondern da kommen eher Leute von der Kunstakademie und von, keine Ahnung, also eher so viele Freigeister, die kommen da hin und denen kannst du halt wilde Sets vor den Latz knallen. Dann kannst du irgendwie Psychedelic Rock oder von mir aus auch irgendwie Krauti Schlager aus den 60er, 70ern oder du machst jetzt nur ein Brasil-Jazz-Set oder so, ist egal. Ja, du kannst da alles auflegen und das habe ich mir halt so ein bisschen bewahrt, dass wenn ich irgendwo hingebucht werde, dass man nicht unbedingt erwarten kann, was mache ich jetzt? Spiele ich jetzt irgendwelche klassischen Beats von mir? Rap ich dann noch drüber oder gibt es dann nur noch, oder spiele ich vielleicht nur Playboy Carti und irgendwelche Trap-Sachen oder ganz aktuelle Sachen und dann plötzlich wird es elektronisch oder so und so. Das ist immer das, ich mag das ja ganz gerne, dass man das so, dass man nicht so richtig weiß, was kriegt man jetzt. Ich meine, ich kriege da zwar immer auch ab, oft so, ey, ich bin hier hingekommen, weil ich dachte, du rappst und bla. Und ich habe auch schon so, gerade in dieser Bar, die ich da eingangs erwähnt hatte in Stuttgart, da gab es dann auch eine Zeit lang immer donnerstags, habe ich da immer einfach aufgelegt, einfach Platten und da passen 30 Leute rein in den Laden, ja. Und da kamen noch schon echt so 18, 19-Jährige rein, so, ich habe gedacht, du rappst und so, du bist hier eine Rap-Show. Und ich so, hey, Alter, hier ist eine Bar, ich lege einfach nur auf. Und das ist auch so kommuniziert, aber die Leute raffen es oft halt nicht. Ich verlange das ja auch nicht, aber das ist halt immer lustig zu sehen, dass manche sagen dann, hey, ich wollte eigentlich nur Beats hören, warum rappst du jetzt? Ich wollte eigentlich, dass du das machst und das machst und so. Und, aber das finde ich eigentlich okay. Von daher würde ich das, ich mache, egal was ich mache, alles unter meinem Namen. Es sei denn, es ist, wie gesagt, was mit anderen Leuten zusammen.
Wenn du so Industrial-Mucke dann rausbringst, dann steht dann irgendwann so eine schwarze Kutte mit so Plateaustiefeln, mit so Nieten überall vor dir und sagt, ey, was legst du hier für einen komischen Hip-Hop auf? Ich will hier mein Industrial-Zeug hören, Punk oder so.
Voll. Naja, gut, so weit raus lehne ich mich dann auch nicht, was so Industrial, also ich meinte damit eher, dass es halt sehr, sehr perkussiv ist und wenig Melodie und sehr viel Schlagwerk abgesampelt, was sehr hallig ist und so, genau.
Ich habe jetzt so an Atari Teenage Riot oder so ein Kram.
Ja, nee, kenne ich auch, habe ich sogar auch gehört eine Zeit lang tatsächlich. Die hat noch immer geile Videos.
Ja. Ja. Mich wundert gerade, dass Olli das kennt, das ist ja geil.
Gut. Das ist übrigens krass, ne? Der Tim und ich, wir sind ja 10 Jahre auseinander und wir haben eine Playlist auf Spotify. Müssen wir auch nachher gleich noch drüber reden. Und es ist so, dass wir uns eigentlich immer überraschen wollen mit irgendwelchen Tracks und dann stellen wir fest, ja, kenne ich. Ne? Also aus allen möglichen Genres, wo wir noch nie drüber gesprochen haben, dann kennen wir das trotzdem und das ist irgendwie ganz lustig, dass wir da auf einem ähnlichen Vibe sind. Und deswegen viben wir wahrscheinlich auch ganz gut in diesem
Podcast. Ich wollte gerade sagen, deswegen macht der, genau.
Ja, aber ich glaube, das ist sowieso, wenn man bei Musik, also so wie du auch irgendwie so open-minded ist und so viele verschiedene Sachen hört und Musik irgendwie als großes Ganzes sieht, wenn Musik gut gemacht ist, finde ich, ist es immer geil. Ja. Dann kann es Klassik sein, dann kann es Rock sein, dann kann es Hip-Hop sein, dann kann es House, von mir aus sogar harter Techno sein. Ja, wenn es geil gemacht ist, ist das auf jeden Fall, nimmt einen das mit. Und ich glaube, das ist ja auch das Geile an Musik irgendwie. Deswegen haben wir auch gesagt, so, das ist irgendwie was, was uns verbindet. Und das macht irgendwie total Spaß, sich so da gegenseitig so Ping-Pong-mäßig auszutauschen. Und haben das irgendwie hier so mit aufgenommen. Und wenn du Bock hast und schon mal kurz 10 Minuten zum Nachdenken willst, kannst du ja gerne irgendwie 1-2 Tracks mit auf die Playlist packen, wo du sagst, so, für einen entspannten Abend oder so, wirst du das mit draufhauen. Einzige Limitierung ist, wir brauchen es so, dass es bei Spotify verfügbar ist.
Ja, ja,
klar. Das ist ein Spotify.
Und du darfst auch deine eigenen Tracks nehmen, weil du gesagt hast, ja, wenn du auflegst, legst du, wenn du, du hast gesagt, wenn du auflegst, legst du nicht deine eigenen Sachen auf. Ich höre ja ganz gerne
die. Ich spiele schon ein paar Mal, ab und zu mal Beats, aber es ist nie gesetzt, was ich spiele. Ob ich jetzt ein Set aus eigenen Sachen mache oder, ja.
Okay, weil ich höre auf Impulsradio, das ist so Bayern, also ein Bayern-Radiosender.
Ich kenne, ja klar.
Puls. Da höre ich mir ab und zu die Fertoni-Show an.
Ja.
Und der sagt immer, es wäre nicht die Fertoni-Show, wenn Fertoni in seiner Fertoni-Show nicht ganz viel Fertoni-Musik auflegen würde.
Ja, ist geil. Ist gut.
Aber wo daher darfst du bei uns auch natürlich mit deinem Kumpel gerne Tracks von dir in die Playlist reinpacken.
Ja, soll ich das jetzt gleich sagen oder?
Wir können doch, also ich habe noch eine kleine, weil du gerade vorhin meintest, dass dann die Leute enttäuscht sind, wenn du irgendwo auflegst und dann rappst du nicht. Und mir ging es mal so, ich war mal bei einem, ich weiß gar nicht, ob du da mit auf dem Line-Up standst, ich war beim Murdoch Dilemma Konzert in der Damenhandschuhfabrik hier in Leipzig. Und das war irgendwie vor 2-3 Jahren, als ihr das Weihnachten im Elfenbeintor released habt. Und da war es dann auch so, dass du aber, ich glaube, dein komplettes Album vorher nochmal oder einen großen Teil auf jeden Fall mitgespielt hast. Da habe ich mich so gefreut irgendwie, weil das, ich glaube, das stand nicht im Line-Up oder irgendwo drin. Ich habe es nicht erwartet. Nee. Und da habe ich mich so gefreut, das war so mega. Das ist halt dann auch die andere Seite so von der Spontanität, die man nutzen kann.
Da hatte ich dann irgendwie Bock und bin dann, glaube ich, nochmal rausgekommen. Das war, glaube ich, nach Dilemma, glaube ich, nochmal.
Ja, davor oder danach, ich weiß es nicht
genau. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, da genau, stimmt, das weiß ich noch.
War auf jeden Fall ganz geil, so, das ist dann die Umkehrseite gewesen von der ganzen Sache.
Ist auch. Ja.
Also ich merke auf jeden Fall, der Dexi, der kennt Leipzig, zumindest von den Locations her schon ganz gut, die es hier so gibt zum Mucke machen.
Ja, meine Schwester wohnt in Leipzig und ich bin, ich war auch so, was Tour musikalisch anbelangt, war ich schon sehr oft in Leipzig und also klar, Coney Island, Distillery, Damenhandschuhfabrik, Täubchental. Dann halt ein Kumpel von mir, auch DJ-Kollege, hat einen Laden auch in Leipzig. Very heißt der, Bahnhofstraße ist das.
Wer, Falk?
Genau, also Falk ist einer davon, aber Pascal ist der andere, den ich kenne.
Okay, ja, okay.
Der kommt ursprünglich aus Erfurt und der hat mit Falk und noch einem, glaube ich, zu dritt machen die das.
Ja.
Und mit Julian Kramer, glaube ich, zu dritt machen die diesen Laden.
Ja.
Und genau. Und klar, Falco, Dilemma kenne ich auch noch aus, war ich mal in seiner Wohnung irgendwann, als er noch in Leipzig gewohnt hat, ist auch schon eine Weile her. Und ja, also ein bisschen kenne ich mich in Leipzig aus.
Sehr schön. Wir sporten auch immer unsere Stadt in unserem Podcast. Und ja, wenn hier irgendwas ist, Whisky messen, also klar, auf einem anderen, anderen Thema. Ne? Aber hier ein bisschen was geht ja hier auch in der Stadt und in der Region. Und da halten wir dann auch mal die Fahne hoch für die Gastronomien, die es hier gibt, die Whisky-related sind, wenn es Shops gibt, die was machen, wenn es Messen
sind. Ja, ich meine, geht ja auch viel in Leipzig. Also ich finde, das ist schon immer so eine Stadt, die, wo auch viel Neues herkommt oder ja, wo auch viel passiert. So halt, es wurde ja auch eine Zeit lang immer so als das kleine neue Berlin so.
Das hören die Leipziger nicht gern.
Ich weiß, aber es ist schon als Kompliment gemeint. Also
ich weiß.
Hat natürlich jetzt nichts mit Berlin zu tun, aber zumindest was so, sag ich mal, die es ändert sich wahrscheinlich auch jetzt gerade immer mehr wie in jeder Großstadt, ja, aber die kulturellen Freiräume sind da wahrscheinlich auch nochmal trotz allem auch jetzt noch ein bisschen größer als woanders.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auch der Spirit, so dieses Ganze selbst in die Hand nehmen und Crews tun sich zusammen und machen ein großes Clubprojekt und solche Sachen. So dieser Spirit ist ja immer noch da in der Stadt. Und
ich finde auch vom Stadtbild und so ist das auch in den entsprechenden Gegenden kannst du das eigentlich auch noch nachvollziehen. Wenn gleich natürlich auch da die Mieten wahrscheinlich in die Höhe schießen.
Reden wir nicht drüber.
Ja.
Also man muss aber sagen, die Stadt ist halt noch nicht verteilt. Ne? Also sowas wie Stuttgart oder wie München oder so wie Hamburg, da ist das alles so, wie es halt ist. Und da gibt es jetzt nicht mehr noch die alten Hallen, die man vielleicht noch irgendwie, wenn auch teurer mittlerweile, aber noch irgendwie kriegen kann.
Ne? Ja,
das
genau.
Das gibt's halt
für uns gar nicht mehr, ja.
Es läuft auch aus, glaube ich, aber es gibt das halt noch. Ne? Diese, wie du sagtest, Freiräume, die man halt hat, weil eben noch nicht alles durch. Also Leipzig hatte mal irgendwann in den 40er Jahren, glaube ich, irgendwie 700.000, 750.000 Einwohner. Ist dann komplett runter auf 400.000. Jetzt sind wir wieder bei 600, wo viel gebaut wird, aber wir haben ganz viel noch leerstehende Gebäude, noch viel leerstehende Industrieanlagen, relativ zentrumsnah, also nicht Zentrum, aber Innerstadt halt quasi. Ja. Und da geht noch was und da wird die nächsten Jahre noch was gehen. Von daher ist das schon ganz cool. Es pulsiert halt hier momentan gerade nicht, aber prinzipiell pulsiert die Stadt schon und da geht was. Ja. Hast du denn für dein Young Boomer Album schon irgendwie neue Tourdaten oder sagst du, ich warte erstmal ab?
Also im Moment steht es ja noch für November.
Okay, das wie gesagt, weiß ich gar nicht. Okay.
Sie steht für November, aber ich meine, ist klar, dass wir uns jetzt schon auch, nach Ersatzterminen im 2022 umschauen, uns schon drum kümmern, falls wir es denn verschieben müssen, dass wir dann halt schon gleich was als Ausweichtermin zur Verfügung haben. Und ich hoffe dann, dass spätestens 2022 dann was geht, wenn dann die Leute hoffentlich dann größtenteils geimpft sind. So, das ist ja die Hoffnung, die man halt so hat. Aber ich meine, kriegt er ja auch mit, es gibt halt immer neue Überraschungen und dann kommt das und dann passiert das. Deswegen kannst du dir gar nicht sicher sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe für November auch schon echt, auch wenn es noch eine Weile hin ist, aber
ich weiß nicht, ich denke irgendwie für November müsste da ja schon irgendwie ein bisschen was gehen. Ich hoffe, du bist auch in Leipzig.
Ja.
Das ist sehr gut. Meine Frau hat für den Spätsommer, ich glaube August oder September, Mine-Karten für Leipzig gekauft.
Das ist aber so, ist das ihre Tour zum Album oder ist das so ein Sitzkonzert? Gibt es, glaube ich,
nicht. Es ist auf jeden Fall Outside. Es ist ein
Open-Air. Ah ja, okay.
Und es ist für die große Fläche, die die haben, wohl wenig Karten.
Ja, gut, dann ist
Aber selbst da weißt du nicht, ne? Ich habe gesagt, kauf die Karten. Ne?
Zurückgeben kann man sie immer.
Ja, genau. Selbst wenn das nachher irgendwie, das ist jetzt ja auch nicht die Rieseninvest, sondern also das ist glaube ich auch für einen Künstler, wenn man das dann kann und wichtig und zeigen und hier, ne? Und deswegen, also das ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Und die hat das irgendwie letzte Woche oder jetzt am Wochenende irgendwie gepostet. Und meine Frau, die ist da irgendwie, die folgt Mine irgendwo bei Insta oder Facebook, weiß der Geier was. Und hat dann da halt gleich zwei Karten geordert. Hat mich natürlich gefreut, weil auch die habe ich durch Fertoni. Also das war auch wieder so ein Konzert, wo ich mit meiner Frau mal hingehen konnte, ne? War Fertoni und Mine. Vorher kann ich Mine natürlich nicht.
Ja, ich bin auch auf ihrem kommenden Album, bin ich auch drauf.
Oh, cool.
Ja. Das wird auch lustig.
Sehr schön. Na, da freue ich mich dann drauf.
Ja.
Wenn ich das zu hören bekomme. Ich glaube, es kommt auch irgendwann in den nächsten Wochen. Ne?
Das ist nicht mehr lang, genau. Die ist auch in ihrer sogenannten Promo-Phase. Genau.
Und das finde ich übrigens toll, dass du jetzt ohne Promo-Phase dich mit uns hier in so einen virtuellen Raum begibst, weil das ist ja auch nicht üblich.
Ich bin eh nicht so der Promo-Phasen-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar habe ich dann diesmal, wenn ich das alles selber in die Hand genommen habe, auch so ein paar Sachen mehr gemacht, irgendwie, weil man ja weiß, so, ey, das ist jetzt mein Ding und ich muss ja gucken, dass ich irgendwie, dass es zumindest auf Null rauskommt. Also sagst du erstmal die, weil kostet ja alles, so die ganzen Videos und die ganzen Pressungen und sowas, musst du erstmal über Tonträger Einnahmen erstmal wieder einnehmen. Das ist gar nicht so, man denkt dann immer, dass da so viel Geld bei reinkommt, aber ja, und da muss man halt schon gucken, dass es ein bisschen promoted wird. Also ich bin da mittlerweile nicht mehr so eisern, aber ich finde gerade in so jetzt so Podcasts und so, ich merke, wie ich selber mehr Podcasts auch höre, was ich früher eigentlich weniger gemacht habe, aber auch so zum Einpennen auch viel so, keine Ahnung, jede zweite Woche auf jeden Fall immer Drosten, höre ich mir immer
an. Ich bin Kekulé, also.
Ja.
Ich bin Team Kekulé.
Glaub ich, oh Mann, nicht. Auf jeden Fall, oder keine Ahnung, und dann halt so andere Podcasts, und dann habe ich auch immer, immer Lust auf so jetzt was in Anführungsstrichen Fachfremdes und so. Das fand ich schon von Anfang an interessant, so eure Anfrage, und weil mir es auch Spaß macht halt. So, genau. Deswegen mache ich das auch gerne ohne Promophase.
Sehr cool.
Nee, cool.
Nee, uns hat auf jeden Fall, wir waren so ein bisschen dann so Fanboy-Modus aktiviert, so wow, krass. Deswegen, auf jeden Fall cool, dass du dazu gesagt hast. Und,
ja, sehr gerne.
Das macht auf jeden Fall Spaß, weil es auch so ein bisschen, natürlich ist das ganze Whisky-Ding total nerdig, ne? Aber auch das Ganze irgendwie, wir haben ja auch irgendwie beide andere Passionen, Musik, Hip-Hop. Und halt dieses Ganze irgendwie zu verbinden, das ist irgendwie ganz cool gewesen.
Ja, ich hoffe, euren eingefleischten Zuhörern wurde es jetzt nicht zu, wie soll ich sagen?
Wir haben uns ja jetzt nicht über Production,
ja
über Hip-Hop-Production unterhalten und irgendwie so, weiß ich nicht,
weißt du, Sampling-Methoden
und so unterhalten, das ist ja alles gut.
Ja, also das, du machst es ja, den und das, ich hoffe, liebe Hörer, ihr Zuhörer, ihr seid da jetzt nicht sauer, ne? Aber man kann es immer nicht allen recht machen. Und wir haben natürlich auch, wir haben zum Beispiel einen Gast da gehabt, den Benedikt von Spheric Spirits, der hat Mikrobiologie studiert und der ist Destillateur. Mhm. Er hat die ganze Zeit über Fermentationszeiten geredet mit uns 2 Stunden lang und über, also wirklich deep in the production, ne? Und
ja,
da haben uns auch Leute geschrieben, ey, das ist mir alles viel zu abgespaced. Redet doch mal lieber über ein paar coole Flaschen. Ja, klar. Ne? Machen wir ja sonst auch immer. Ne? Also wenn Tim und ich irgendwie zu zweit sind, dann was für Abfüllungen gibt es, dann haben wir irgendwie noch ein kleines Thema. Welche Gläser sind die besten? Weiß der Geier was. Ne? Dann reden wir mal über irgendwas, was uns gerade so in den Sinn kommt. Wenn wir aber Gäste haben, dann wollen wir natürlich aus diesen Gästen auch das, was die sozusagen zu erzählen haben, dann auch irgendwie rausbekommen. Und das ist natürlich mit jedem Gast anders. Wir haben Jörg Meyer da gehabt, der ist ein berühmter Bartender und Barbesitzer und Gastroberater und weiß der Geil was. Mit dem haben wir halt Drinks gemixt. Mhm. Ja, auch für viele unserer Hörer, die sagen, die Puristen sind und sagen, hey, Whisky nur pur, ohne Eis und so, konnten da auch nicht viel mit anfangen. Ja, das ist, ist halt dann manchmal so. Aber wie gesagt, ja, ich habe für mich, war das wirklich heute, ist es immer noch ein ganz schöner Abend, wo ich mich mega darüber freue, dem ich auch schon irgendwie ab dem Moment, wo du sozusagen per Mail kurz, ja, können wir machen, zugesagt hast, habe ich mich mega gefreut, ne? Und von daher, nein, es ist toll. Und da wird nicht jeder was mit anfangen können, aber so what, da werden auch ein großer Teil unserer Hörerschaft ist vielleicht nicht so ein alter Dachs wie ich, sondern vielleicht auch ein bisschen jünger. Und die werden auch mit Young Dexy was anfangen können.
Und sich einen torfigen Whisky reinstellen.
Genau.
Reinstellen ist gut, das ist gut. Nee, lass uns aber nochmal zurück zur Musik kommen.
Playlist.
Genau, die Playlist. Ich habe mir heute tatsächlich gar nichts überlegt. Ich muss dann gleich auch nochmal gucken.
Ich muss jetzt quasi on the fly sagen, was ich da rein...
Ja, also Tim, du darfst doch gar nicht. Also ich finde,
ich habe mir auch nichts
überlegt. Ja. Wenn also
bei Gästen, wenn wir Gast haben, Gäste, dann darf der Gast mal.
Dann darf der Gast zwei Songs reinstellen. Und bevor du jetzt, hast noch ein paar Minuten, ein paar Sekunden hast du noch, weil ich muss noch was sagen. Du hast ja vorhin gesagt, Videos sind teuer und sowas. Kann ich verstehen. Ich möchte aber eigentlich gern zu dem Holiday-Song noch ein geiles Video haben.
Das hat die Probe
ich verstehe gar auch nicht, gesagt. Ich verstehe gar nicht, wieso diese Hymne keine Single ist.
Ja, sorry. Das hat meine Promo-Agentur, die ich da hatte, auch nicht verstanden. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich habe mich einfach, ich glaube, es war schon eine bewusste Entscheidung dagegen, weil ich auch nicht wusste, was ich für ein Video dazu machen soll. Und es war Corona und Holiday und so, das war dann irgendwie... Klar, ja. Sehen sich alle nach Holiday, aber mir war irgendwie nicht zumute da. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl das Video zur Luft mit dem Pool und so, das. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es war einfach eine Entscheidung,
die ich. Nee, es ist auch alles gut, du brauchst dich auch gar nicht rechtfertigen. Ich wollte nur sagen.
Nee, Mann, ich versuche nur zu erklären, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum.
Ich feiere diesen Song total. Und ich habe wirklich, das ist für mich so eine, also es gibt ein paar, ganz viele Songs auf dem Album finde ich mega auf dem neuen, aber das ist für mich so eine kleine Hymne. Und auch jetzt, gerade weil du sagst zu, dann fängt hier der Osterurlaub an, weißt du, und dann bist du Holiday, fucking Holiday. Es ist so, du singst dir mit, ne? Das Ding läuft dir die ganze Zeit in der Küche, ne? Und meine Frau kommt hier rein, verdreht schon die Augen, ne? Schon wieder der Track, so. Ne? Also, das ist, glaube ich, eine Hymne, so, ne? Also eine Urlaubshymne, vielleicht für den Sommer oder so. Vielleicht hast du ja nochmal Kapazitäten zum Ferienbeginn im Sommer. Falls sich da irgendwas entspannen sollte, kann man ja spontan nochmal.
Ja, das könnte man tatsächlich nochmal nachschieben, ne? Auf jeden Fall.
Solltest du dir mal, also würde ich mich sehr freuen.
Ja, aber der Inhalt des Tracks ist ja ein anderer als Urlaub, oder?
Nein, aber das ist aber genauso wie bei Rick Ross Hustlin, weißt du? Da schreit auch jeder Automechaniker Hustlen, aber der ist natürlich kein Pimp und hat da irgendwie die.
Okay, ja.
Der Hustle und trotzdem Hustlen.
Ja, alle genau. Das ist ja das. Das ja. ist ja das schon. Das ist mir schon auch bewusst, dass dieser Song auch, wenn der Textinhalt natürlich auch eher so ist. Ja, guck mal, ich arbeite nicht mehr. Ich mache hier nur noch Holiday jeden Tag, wo man natürlich auch weiß, weil ich die Sachen, wie ich sie beschreibe. Mhm. Ich kenne ja alle. Ich kenne ja diese 9-to-5 oder diese in meinem Fall noch viel länger. Situation kenne ich ja und ich beschreibe ja all diese Sachen, die ich an diesem 9-to-5-Job-Leben scheiße fand, einfach. Oder ja. Wo ich froh bin, also denen ich nicht hinterher traue. So. Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, deswegen kommt der Song ja auch nach, ich mache jetzt nur noch, was ich mag, kommt der Song ja auf dem Album danach, ja, weil das ist quasi dann die Konsequenz, so, ey, die Entscheidung, ich mache nur noch, was ich mag und dann kommt die Holiday Season sozusagen.
Ja.
Aber sie funktioniert natürlich auch, wie du es auffasst, so als Holiday-Hymne einfach. Egal, was dann noch da im Detail gerappt wird. Es geht halt nur noch darum, so für mich ist jetzt jeder Tag ein Holiday. Und deswegen, ja, kann ich schon verstehen, dass das auch eine Single hätte sein können.
Sorry, dass ich hier so überfalle. Aber den Teil fand ich wirklich mega, mega, wirklich. Das ist ein cooles Teil.
Das ist auch, glaube ich, vom Album der viertmeist gestreamte, glaube ich.
Verfolgst du das?
Ab und zu gucke ich schon rein, weil es mich auch interessiert, so was am meisten gehört wird. Ich glaube, Freitag ist der meistgestreamte.
Ja.
Und jetzt muss ich mal eine Dummy-Frage stellen.
Ja.
Wenn ich das Album in Spotify runterlade und abspiele, ist es aber auch bei dir in den Zahlen, ne? Oder?
Genau, also ich glaube, jedes Mal, wenn du es anhörst, zählt es einfach auch als Stream,
okay. Glaube ich. Gut. Ich glaube, du musst mindestens 30 Sekunden oder so hören, dann zählt es als Stream. Es gibt so eine Mindestzahl, genau. Du kannst dich einfach reinskippen für eine Sekunde und dann...
Genau. Und dann kriegst du pro Stream 0,0004 Euro.
Das hast du letztens irgendwo gepostet, oder?
Ja.
Ich habe das irgendwo gesehen.
Das war natürlich nur Spaß,
ist ja richtig. Ist so witzlos, oder?
Es ist, ich meine, klar, wenn du eine Million Streams hast, dann kriegst du 4.000 Euro. Und wenn du in einschlägigen Playlisten bist, gerade mit irgendwelchen Instrumental-Lo-Fi-Hip-Hop-Musik, und in diesen Playlisten jeden Monat reinkommst und dann jeden Monat 4.000 oder mehr Euro verdienst, dann ist es wiederum geil. Aber dann muss es halt international funktionieren oder du musst ein Superstar sein. Sonst Also die reinen Stream, das ist schon lächerlich wenig, was man mit
aber wäre doch attraktiv zu sagen, irgendwie, ich mache halt, genau, es gibt ja diese hier Beats to Think und so ein Kram, Playlists,
ja.
Keine Ahnung, wäre ja jetzt in der Zeit irgendwie ein attraktives Standbein wahrscheinlich, weil das hören ja übelst viele Leute.
Klar, klar, ich habe mir auch schon voll oft überlegt, unter irgendeinem Pseudonym da aktiv zu werden, aber...
Also doch ein Pseudonym.
Also ja,
da hört man gesagt, Studentenstotter-Rap. Jetzt ist Studentenstotter-Beats quasi. Auch nicht schön.
Nee, es ist.
Ja.
Ich krieg's einfach zeitlich nicht hin. Und
ja,
wenn, solange ich irgendwie so auch meine Miete bezahlen kann, dann werde ich es jetzt nicht drauf anlegen, da irgendwelche Lo-Fi-Beats zu machen. Die Versuchung war schon mal groß, das zu machen, aber keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja schon ein Pseudonym und ich bin da schon lang drin. Nein, Quatsch. Das sage ich zwar ab und zu mal, aber es wurde mal irgendein Song, kam mal in diese Jazz Vibes Playlist und der ging dann auch gut und da habe ich mich auch gefreut, aber ich lege die Produktion nicht drauf an, dass sie da funktionieren, weil die müssen schon ganz gewissen Standards gehorchen, dass die da funktionieren. Also es darf halt nicht stören, einfach. Es darf nicht stören, sollten bestenfalls keine Vocals fetzen, keine abstrusen Jazz-Interludes oder sonst was drin vorkommen, sollte halt, ja, dementsprechend sind halt auch die, also wie gesagt, es sind auch viele Sachen drin, die sind auch cool und Leute, die machen ihr Ding und die kommen da rein und das ist auch für die super und ich freue mich auch, aber es gibt halt Leute, die produzieren halt auf diese Playlisten hin Sachen und da kommen Sachen drin vor, wo ich manchmal denke, ey, der hat gerade angefangen Beats zu machen, das klingt so scheiße, so schlecht. Und dann, gut, immer noch besser als ans Band zu stehen und dort nichts gegen Bandjobs, aber wenn jemand sagt, er hat keinen Bock auf Bandjobs, ich mache mir lieber, guck mir ein Tutorial an, wie mache ich Lo-Fi-Beats und komme in diese Playlist rein und verdiene so mein Geld.
Deine Beats sind ja eigentlich auch nicht glatt. Die sind zwar entspannt, aber die sind
guter Lebensentwurf.
Ja? Die sind, deine Beats sind ja schon komplex und die sind auch manchmal so ein bisschen verschroben und so. Die sind entspannt und die sind cool und die laufen halt irgendwie gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so eine eingängige, also finde ich überhaupt nicht.
Ja, genau. Nee, ja, eben nicht. Ja. Aber du musst halt in diesen Playlisten, wenn du da drin landen willst, in diesen Lo-Fi-Playlisten oder Beats to Study to oder Beats to was weiß ich to, dann müssen die möglichst unaufgeschrieben sein.
Okay.
Ja, also sie sollen jazzig und nach Tape, also nach Kassette und nach Verträumt und so sollen die natürlich schon klingen. Aber die dürfen dann trotzdem auch nicht zu ausbrechen aus dem
Ding. Okay. So,
die müssen halt vor sich hinleiern und dann ist okay, darf nicht zu viel passieren. Arrangement-mäßig darf da nicht zu viel passieren einfach. Und ich schaffe das nicht so.
Ja, das ist ein anderes Thema. Brauchen wir nicht.
Ja.
Aber zurück zur Playlist. Cool. Hast du dir was überlegt, so spontan, überfallmäßig?
Ja, Tay Mori heißt der gute Mann, vielleicht kennst du das, wenn du dich in Hausgefielten auskennst. Also Teymori und der Song heißt Valley of Peace. Das ist so eine richtig schöne Hausnummer. Basierend auf einem.
Hausnummer 17 wahrscheinlich. 17a.
Es ist auf jeden Fall ein afrikanisches Sample und afrikanisches Sample kann man nicht sagen, weil Afrika ist riesengroß und hat 1000 Länder und 1000 Kulturen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aus welchem Teil Afrikas das Original herkommt. Und man könnte das Original noch mit auf die, weil das ist gesampled, auf die Playlist mit dazu packen. Und zwar ist es The Garifuna Collective. Also so Garifuna Collective. Und der Song heißt Mongulu. Und ich möchte jetzt weil ich jetzt ein bisschen mich dafür schäme, dass ich nicht weiß, aus welchem afrikanischen Land das jetzt ist, kurz nachgucken.
Das ist absolut in Ordnung. Ich packe das so lange auf die Playlist drauf. Und du meintest, das Lied heißt Mongulu, richtig? Ja, ne?
Genau,
sehr Mongulu. Gut, läuft so 1:1 direkt mal mit reingeschmissen. Ich habe mir... Ich habe gerade kurz reingehört sogar. Housey, nice. Klingt gut. Schöne. Die Percussions sind nice.
Von dem
ersten Track.
Ja, genau. Das ist. Und der hat quasi dieses Garifuna Collective gesampelt.
Ja, ja, ja.
Auf der Homepage steht auch nicht drauf, woher sie kommen. Na toll.
Wer weiß. Vielleicht ist ja irgendwie auch ein Kollektiv.
Aus verschiedenen. Sie haben auf jeden Fall schon in ganz Afrika performt.
Ja.
Ich glaube, ja, guck, du kannst mal weiter gucken. Erstmal finde ich das total klasse, dass du zu unserer Playlist was beisteuerst. Die ist, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr verschieden. Sehr, ja, ja, da ist alles drin, ne? Also wirklich, die ist auch, glaube ich, eine geile Playlist. Wir haben ein paar Gäste, die komische Sachen reingeworfen haben. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber vom Prinzip her passt das schon ganz gut. Und da noch schon mal danke, dass du da deinen Sternenstaub da nochmal reingeschleudert
hast. Wir, ist Dexy überhaupt schon mit drin? Ich glaube, ne?
Dexy ist glaube ich, nicht mit drin. Weil
doch, und zwar Schaffe von Eloquent.
Ah, okay. Das ist auch der so ein Ding, das habe ich sehr gerne gemacht, weil da hat mich so ein bisschen textlich aus meiner Komfortzone rausgelockt. Genau.
Ich feiere die Sachen gerade irgendwie wirklich hart.
Wir haben 60, 70 Songs irgendwie in der, oder haben wir noch mehr? Ich weiß gar nicht. Wir haben auf jeden Fall hier einen Zuhause-Track haben wir drin. Wir sind zu Hause. Den können meine Kinder, können da alles mitrappen. Hier mit Fatoni und
ach so, der, ja,
Use
genau.
You und Mauli und meine Tochter steht total auf Mauli, glaube ich.
Echt?
Ja. Ja, auf jeden Fall ist so, die Kinder rappen das mit, ne? Die finden den Song total toll. Bei Panik Panzer, wenn der mit seinem Cremant so in diesem Video so ein bisschen durchdreht, der kriegt so ein bisschen Angst, aber ansonsten feiern die das Video. Ich gieße nur einen Cremant nach dem anderen ein und so, der ist dann ja irgendwie so rund. So, und dann. Wovon redet der?
Nee, aber ist was gut. Ist Cremant?
Es ist nur Cremant. Es ist doch nur Cremant.
Cremedusche, Cremeseife, nein, alles gut. Nee, klasse, finde ich super. Dexy in unserer Playlist mit zwei Hits, sehr schön.
Na, Hits, das eine ist, wie gesagt, das Sample ist ganz cool, auch das mal so zu machen. Hengst, schaut mal eigentlich auch als Produzent nach so, es gibt ja dieses, wie heißt die Website, Who Sampled? Wo Samples so herkommen, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, jemand, du hast vorhin gesagt, so, dass du manchmal schaust, was. Also, dass du sagst, du hast zwar deine eigenen Sachen, die du produzierst, aber dann denkst, okay, jemand anderes ist vielleicht krasser oder so, dass du das oft hast. Schaust du danach, was der gesampelt hat?
Das interessiert mich eh immer, wenn ich Sample nicht kenne oder so, dass ich danach schaue, ja. Aber es ist nicht unbedingt krasser, wenn jemand was, sondern ich finde es dann eher krasser, wenn jemand Sachen selber einzockt und das klingt so krass, dann finde ich es immer sehr beneidenswert. Weil klar können Leute Sachen gut samplen und schlecht samplen, aber oft ist halt ein gutes Sample. Also ich glaube, ich bin gut darin, Samples zu finden und die Essenz aus diesen Samples rauszufinden und damit was Gutes zu machen.
Ja.
Aber ich schaue dann immer gerne auch halt zu Leuten, die einfach auch selber viel komponieren und selber Samples machen und wie Samples klingen und oder wie irgendwas Altes klingen und wie Jazz klingen und das auch so atmen. Und es gibt so, keine Ahnung, hat es, glaube ich, jetzt nicht so den mega riesen Erfolg jetzt noch nicht, aber Melody Symphony zum Beispiel ist so ein Produzent, den ich sehr krass finde, oder S-Fidelity, so diese Leute, die sind einfach, also jetzt um Leute zu nennen, die ich kenne auch, so die sind, da denke ich jedes Mal, Mensch, ey, ihr seid echt krass, so ihr müsstet eigentlich weltweit viel krasser noch am Start sein.
Ja,
so.
Ja,
warum ist es nicht so? Ja, keine Ahnung. Also es ist kein Neid, sondern eher so
ein Aufblicken.
Ja, ich bewundere die Leute einfach. So. Also gerade Melodie Sinfonie und S-Fidelity und auch so Hubert Davis ist auch einer, also ja. Beat-Producer, der selber immer sehr tief stapelt, aber das ist so auch einer meiner Favorite-Produzenten mit seinem Minimalismus, wie der an Sachen drangeht und so. Es gibt schon einige, aber man ist halt das, was man ist so und zu mir kommen auch Leute und sagen, ey, das ist das und das finde ich voll krass und wie hast du das gemacht und das und das und man denkt das, ich glaube, diese ganzen Produzenten denken von sich nicht so, großspurig oder genau, deswegen sind es, glaube ich, auch sind auch viele von denen halt Produzenten geworden, weil die dann halt eher im Hintergrund agieren und nicht unbedingt jetzt da das Rampenlicht und das Startum suchen halt. Aber das ist eigentlich schon auch eher mein Ding und ich habe auch immer noch keine großen Probleme, hinter Plattenspieler zu gehen oder ein Beatset zu spielen. Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich rappen muss. Also dann habe ich immer noch dieses, ich gehöre ja eigentlich gar nicht dahin, Gefühl. So voll oft so. Und wenn ich mir so Fettoni oder andere, die halt einfach so Rampensäue sind.
Säue.
Und ich meine, wenn ich mir dann Videos angucke und dann sehe ich, wie ich dann halt auch, wie dann die Performance auch okay ist und dass ich meine Parts gut rüberbringe und dass das alles schon passt so. Aber so wirklich nach außen, aber in mir drin ist halt immer, ich sehe mich immer, während ich performe, und das ist ganz schlimm. Und ich konnte es immer mehr ablegen in letzter Zeit, aber es ist halt immer noch da, so einfach dieses. Ja.
Also man, ja, ich glaube, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Ich glaube, es ist eine Übungssache. Und ich glaube auch, man merkt bei dir definitiv auch einen Fortschritt, finde ich. Also auch auf den Alben, dass es irgendwie weitergeht und irgendwie total. Also am Anfang war es für mich zumindest gefühlt wirklich so noch nicht ganz so viel Flow, wie es jetzt ist. Es float irgendwie mehr inzwischen. Also nicht, dass es irgendwie früher schlecht oder so war, sondern es ist eine Weiterentwicklung einfach. Und
ja.
Es ist cool zu sehen.
Ja, das ist auch.
Ich glaube, das bekommst du auch als Feedback viel, ne?
Ja, das ist aber auch was, woran ich auch stetig arbeite, weil ich orientiere mich halt viel an so viel Ami-Rap. Ich höre halt, wenn ich Rap höre, meistens eher so Ami-Rap und halt auch aktuelles Zeug und analysiere auch oft, wie die rappen, und es entwickelt sich ja alles weiter, und ich versuche das halt in meinen Kosmos so ein bisschen einzubauen und achte mehr darauf, wie die Stimme klingt. Also wenn ich jetzt was aufnehme zum Beispiel, dann ist es so, okay, du hast es sauber durchgerappt und Flow und so stimmt alles, aber die Stimmlage und das transportiert das nicht, was du transportieren willst. Und dann nehme ich so lange halt an auf, bis ich weiß, okay, das ist so, klingt's gut. Also das ist nicht so dieses, auch wenn es technisch und alles perfekt ist, aber es geht dann eher darum, es muss in die Musik reinpassen. Und da lege ich einfach sehr viel Wert drauf, so dass es handwerklich natürlich passt. Also das ist die Grundvoraussetzung, sonst rappe ich das gar nicht erst ein. Also ich merke nicht erst in der Vocal Booth dann so, das passt nicht, sondern ich weiß, es passt und weiß auch, wo ich atme und wo, also das ist mathematisch alles perfekt schon vorbereitet so. Und wo kommt, ich schreibe auch die Adlibs auf, also auch die Sachen, die ich zwischendrin mal reinrufe und so, das wird alles schon aufgeschrieben und das ist alles nicht dem Zufall überlassen.
Ja.
Da geht es dann eher darum halt um den Klang und um den Vibe und das passt nicht. Und ich habe halt einfach auch rausgefunden, dass die Ergebnisse oft viel mehr besser sind, wenn man einfach nicht zu overacted, sondern einfach ruhig performt auch so. Ich nehme, auch wenn man Percussions aufnimmt oder auch Drums oder es klingt oft besser, wenn ich Sachen leise und smooth aufnehme, mit nicht zu großem Anschlag. Und auch beim Rappen ist es für mich auch so, wenn du leiser aufnimmst, dann hast du auch mehr, dann hast du auch mehr Bass in der Stimme und die Stimme klingt voller und so. Und das ist für mich wichtig irgendwie.
Ich finde, bei Tagestrip nach Waterworld merkt man das total, dass deine Stimme auch irgendwie viel kratziger, weiß nicht, ob das ein Effekt ist.
Nein. Das ist krass. Es
ist ganz anders als sonst auf jeden Fall. Also man merkt das irgendwie rauer, aber cool.
Ja, das war schon fast reingenuschelt. Aber das lag auch daran, dass ich das aufgenommen, also ich war da echt irgendwie trippig unterwegs. Ich bin jetzt ja nicht mehr so viel irgendwie am Kiffen oder so, aber ab und zu ist es halt so. Und dann
hört man gesagt, hast du Haschisch in der Blutbahn, kannst du rappen wie ein Wutan.
Und auf jeden Fall, da war es halt dann so, ich war echt sehr high und da ist auch, ich habe den Loop da gerade gemacht. Und dann ist mir der Text dazu eingefallen, warum ich jetzt auch immer nach warum ich jetzt da unter Wasser bin, kann ich dir auch nicht sagen. Es gab überhaupt keinen Sinn. Es kam mir einfach in den Kopf. Und das Lustige ist, dass ich das dann eingerappt habe und dann dachte, Alter, du hörst dich so verschachert an. Richtig krass und so tief. Richtig geil. Und dann habe ich in derselben Nacht habe ich noch den Manager von Quelly Chris geschrieben. Ich habe hier so einen Song. Meinst du, der Credit Chris hätte da Bock, mit drauf zu springen? Und ein paar Tage später hatte ich die Antwort, ja, er findet den Song cool und er hat Bock.
Ja.
Und dann schickt er sein Part, der hat mich dann doch mal überboten mit Kratzigkeit und Tiefe in der Stimme. Aber er hat sich halt so ganz genau angehört, wollte auch, dass ich ihm den Text übersetze und was ich da sag. Und dann habe ich das gemacht und er hat sich so vom Flow und von dem Vibe so krass drauf angepasst. So, ich war total happy mit dem Song am Ende und so Quelli Chris Fans, die waren natürlich so voll aus dem Häuschen, so dass ich einen Song mit ihm gemacht habe, weil das war so irgendwie so, glaube ich, relativ unerwartbar. Aber, und dass es dann auch noch so gut zusammenpasst und harmoniert, das hört jetzt nicht an wie so ein eingekauftes Ami-Feature, sondern so, als hätte man zusammen im Studio gesessen.
Mhm.
Und ja, genau, deswegen. Aber genau, da ist die Stimme, das ist aber ein Extrembeispiel. Da wird wirklich ganz nah am Mikro, ganz leise gerappt und das volle Spektrum von Bass.
Ja, damit ihr zu Hause das auch irgendwie mal vor euch habt, ich packe den einfach mal mit auf die Playlist drauf. Dann wisst ihr genau, worüber wir gerade reden. Dann drückt kurz Pause und zieht's euch rein.
So, auf jeden Fall schon sehr nerdig gerade alles.
Ja, genau. Sehr ich habe auch gedacht, jetzt wird's nerdig, jetzt wird's molekular hier.
Aber weißt du, Podcast, die müssen, irgendwas muss da so ein Podium bieten für genau so einen Austausch. Und von daher nochmal Dankeschön, dass du dann eben dann auch mal eintauchst und dass du dich so breit machst in diesen Themen und diesen Punkten. Und wie gesagt, wen das nicht interessiert, der ist schon eingeschlafen.
Auf jeden Fall.
Und die es interessiert, die hören weiter gespannt zu. Von daher ist alles gut.
Ja.
Das passt alles.
Das ist einfach so. Ich glaube, ich habe einen Freund von mir auch, der hat letztens gesagt so, ich habe mir deinen Podcast angehört, Alter, es geht gar nicht.
Echt?
Also, ja, wenn du keine Ahnung.
Ach so.
Wie gesagt, hat man ja vorhin schon so, dass du, wenn du nicht in der Materie bist, dann was willst du damit? Ne?
Ach so, ich dachte, er meint vielleicht den Vortragsstil oder dein oder die Moderation oder keine Ahnung.
Ach so, nein,
aber er meinte den Inhalt.
Allgemein so, ich kann einfach nicht folgen vom Inhalt her.
Ah ja, okay.
Und,
aber das sind ja die besten Einschlaf-Podcasts. Nein, Quatsch. Ich würde trotzdem gerne an dieser Stelle den Sack zumachen, zumindest für unsere Hörer erstmal.
Ja.
Podcast zu Sleep To. Gibt vielleicht auch so eine Playlist. Egal.
Nee, die machen wir jetzt.
Es gibt tatsächlich Einschlaf-Podcasts. Da lesen Leute aus Kant Metaphysik der Sitten. Das ist irgendwie, ganz spannende
Literatur. Aber überleg mal,
die lesen einfach aus diesem Buch vor und dann kannst du so nach irgendwann schläft man halt ein.
Das ist aber Genius.
Dann hast du eine Million Streams auf deinem Podcast, so, dann ist doch egal.
Ja, genau. Irgendwie so wahrscheinlich.
Stimmt.
Also, liebe Hörer, ihr habt jetzt, ich glaube, gut 2,5 Stunden eine wunderbare Session gehabt. Dexi, lieben Dank, dass du bei uns
sehr
warst. Es war eine absolut mega, mega coole Session.
Danke und sehr leckere Whiskys auch. Vor allem der letzte.
Wir sind hier heute ein bisschen ausgebrochen aus unserem Podcast-Alltag, wenn man es überhaupt so nennen darf. Wir finden das geil. Wir wollen mehr Gäste, mit denen wir auch ein bisschen so sozusagen die verschiedenen Themen beleuchten, die man so hat. Und wir haben über Wein geredet und über Musik und über all das, was uns begeistert im Leben. Und von daher nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mein Wunsch ist, dass du in naher Zukunft nicht mehr die Zeit hast, dich mit uns zwischen 20 und 23 Uhr zu einer Aufnahme eines Podcasts zu treffen. Dass du sagst, sorry Jungs, ich bin zu beschäftigt mit Auftritten und Konzerten und weiß der Geier was. Das wünsch ich mir für dich.
Danke.
Nichtsdestotrotz, wenn es anders kommt und irgendwie die Welt sich nicht so weiter dreht, wie wir uns das alle wünschen, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in einem Dreivierteljahr oder sonst mal irgendwie auf diesem Podium mal wieder treffen und das Ding wiederholen, weil es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
Ja, auch von mir. Riesen, riesen Dank. Hat definitiv Spaß gemacht und ich freue mich natürlich eher, wenn wir uns dann irgendwie, wie gesagt, hier mal bei einem Konzert oder so sehen. Das wäre ganz geil. Viel Erfolg.
Ja, sagt Bescheid. Ihr könnt Leipzig, ihr könnt gerne kommen. Ihr seid eingeladen. In Leipzig.
Das ist ganz, ganz lieb. Das werden wir bestimmt in Anspruch nehmen. Aber ich habe schon gesehen, deine Deine Show ist, glaube ich, im Felsenkeller, die hier für Leipzig geplant ist. Das ist
da war so ich noch nie.
Fußläufig von mir entfernt, das wird ganz nice.
Okay. Ich dachte, du sagst jetzt, oh Gott, ich habe gesehen, dass im Felsenkeller gehe ich auf keinen Fall hin.
Nee, das ist fußläufig von mir, also wirklich laufe ich eine Viertelstunde hin. Mega entspannt. Und
Der Tim wohnt schon in einer schlimmen Gegend, ne?
Ich glaube, zuletzt war ich da bei Jessin auch schon ein bisschen her wieder.
Auch ein tolles Album.
Von daher. Nee, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gern.
Die Zeit genommen hast. Gute Sache. Ciao, ciao. Euch da draußen, macht euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste oder übernächste Woche. Ciao, ciao.
Bye, bye.